Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, obwohl oder weil oder wie auch immer wir uns gerade erst gehört haben. Zwei Tage ist es her, aber gegen Ende der Saison sind die Themen natürlich relativ vielseitig. Also einerseits zum Beispiel die Bulls noch im Play-In-Rennen. Warriors und Grizzlies liefern sich ein Rennen um Platz 8. Die Lakers vielleicht raus aus dem Play-In. Es ist einiges los und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der auch freitags unvergleichliche.
Ole Ferks.
Mein Name ist Max Marbeiter und obwohl einiges los ist, widmen wir uns nicht der Gegenwart, sondern eigentlich der Vergangenheit, die wiederum auch auf die Gegenwart, sich auf die Gegenwart auswirkt, beziehungsweise auf die Zukunft. Wir vergeben Awards.
Wow, jetzt habe ich einen Knoten im Hirn.
Ja, ich auch. Und auch in der Zunge.
Das hört sich auch ein bisschen so an, aber ja, okay.
Aber wir sind ja auch euer Lieblings-NBA-Philosophie-Podcast von nebenan. Deswegen habe ich gedacht, so zum Einstieg nicht schlecht. Ja. Auf jeden Fall Awards, Ende der Saison muss es sein. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vorfreude, jedes Jahr wieder, dass du wieder huldigen kannst quasi.
Ja, schon, absolut. Also es ist halt, finde ich, bei manchen Awards und vor allem irgendwie so bei den All-NBA-Teams ist es teilweise dann auch echt schwierig, weil man so viel Auswahl hat und dann halt auf so einem sehr kleinlichen Niveau teilweise aussortieren muss und hier ist da nochmal die persönliche Präferenz und hier ist da nochmal, ja. Aber in dieser einen Statistik gibt es dann vielleicht doch den entscheidenden Vorteil und so. Gerade in dieser Saison, wo halt auch die Anzahl der absolvierten Spiele und der Minuten und so teilweise so massiv auseinandergeht, ist es halt, finde ich, nochmal besonders schwer, aber grundsätzlich finde ich schon immer cool, also weil das halt auch eine Möglichkeit ist, nochmal ein Fazit so ein bisschen auf die Saison zu setzen.
Ja, dieses Jahr fand ich, also wir werden ja später drauf kommen, aber ich fand es gerade mit den absolvierten Spielen fand ich schon extrem. Also wie gewichtest du das dann? Und beim einen gewichtest, bei ein paar hat man es irgendwie so im Sinn, denkt, oh, hat kaum gespielt und dann guckst du auf die Spiele und dann ist es eigentlich gar nicht so weit weg von jemand anderem, den du irgendwie als Lock drin hattest. Und stimmt, ich meine, im Endeffekt ist halt auch einfach viel, also bei mir zumindest, ist es viel, viel subjektiv natürlich. Also da bist du, also persönliche Präferenz, ein Spieler sagt dir aus irgendwelchen Gründen mehr zu oder du gewichtest irgendwas mehr.
Aber das ist aber bei jedem, das darfst du nur niemandem verraten.
Ja, nee, wir sind ja unter uns.
Ja.
Deswegen können wir ja hier ganz offen drüber sprechen, wie es halt ist. Also von daher passt es ja eigentlich ganz gut. Aber ich finde es eigentlich auch immer ganz geil. Bei ein paar Sachen, ein paar Kategorien finde ich kompliziert. Also ich habe es vorher auch schon gesagt, bei dir Defensive Player of the Year finde ich immer sehr, einfach weil das halt eine sehr, sehr schwierig einzuschätzende Kategorie ist, finde ich. Aber sonst, ja, mein Gott. Ich hätte es vielleicht vorweg, also ich habe keinen Award an irgendeinem Bulls-Spieler vergeben, übrigens.
Respekt.
Wo jetzt wahrscheinlich sowohl du als auch alle anderen aus allen Wolken fallen werden, aber
ja, ich meine, einer hätte ja einen sehr guten Case gehabt, finde ich, aber der ist bei mir dann in dem Ranking imaginär auf Platz 2, schätze ich mal, oder vielleicht auch auf Platz 3, aber er ist auf jeden Fall mit oben dabei, hat es aber nicht ganz geschafft.
Ich bin gespannt, welchen du meinst, also ich habe zwei im Kopf, aber
ja, ich weiß, welche beiden du im Kopf hast, ich werde dich bei Zeiten darauf hinweisen.
Alles klar, gut. Dann lass uns, starten können wir noch gar nicht, weil wir können ja nicht starten, ohne auf unsere Patreon-Seite hinzuweisen. Und denn auf patreon.com/korbiger-podcast von Korbiger mit.
Ah, okay.
So sieht das aus. Da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt, beziehungsweise wenn ihr den Eindruck gewonnen habt, dass wir das verdient haben. Und als kleinen Dank quasi gibt es extra Content im Normalfall. Wie gesagt, heute läuft es auch wieder auf dem offiziellen Feed, aber die extra Folgen auf Patreon werden wieder kommen, gerade so Richtung Playoffs, Play-In. Gibt es ja diverse Möglichkeiten. Da sind wir dann wieder zurück, vor allem wahrscheinlich mit 25 Minutes or Less, unserem Format, bei dem wir spontan über Geschichten aus der Nacht sprechen, in rund 25 Minuten. Und genau, vielen Dank natürlich an alle, die es schon tun. Und jetzt gehen wir direkt rein und da wiederum, weil wir uns natürlich wieder perfekt abgesprochen haben, die Frage an Ole, womit möchtest du anfangen?
Machen wir doch einfach MVP erstmal.
Ja, finde ich auch, weil es so klar ist dieses Jahr, ne?
Mittlerweile finde ich schon, ist es klar. Also ja. Es ist, ich finde, eigentlich ist so ein bisschen die Frage, wie steht man dazu, ob Stephen Curry, wenn sein Team kein fixes Playoff-Team ist, ob man ihn dann nominieren darf? Weil ich würde sagen, auf den Zettel gehört er schon.
Ja.
Aber er ist nicht unbedingt nah genug dran, um dann halt das Rennen um Platz 1 wieder zu entfachen. Und deswegen ist es für mich halt klar, Nikola Jokic. Obwohl ich finde, Curry hat vielleicht die dominanteste Saison individuell von allen gespielt und ich finde, Joel Embiid hat die Minuten, die er gespielt hat, am dominantesten genutzt. Also er ist so quasi der Danny LaRue hat das als Per-Minute-MVP bezeichnet. Das finde ich eigentlich ganz griffig, also das passt ganz gut. Aber Embiid hat halt auch insgesamt glaube ich, ungefähr 900 Minuten weniger gespielt als Nikola Jokic. Das ist halt schon ein relativ großer Anteil der Saison.
Ja.
Und von daher bin ich auch zufrieden mit der Wahl, auch weil die Nuggets ja, also sie sind immer noch im Rennen um Platz 3, es wird wahrscheinlich Platz 4, aber sie haben zumindest so den Heimvorteil. Da ist, finde ich, dann die Schwelle erreicht, wo man den MVP-Award durchaus vergeben kann. Und ich meine, statistisch wissen wir alle, was für eine dominante Saison er spielt, was für ein einzigartiger Spieler er auch ist. Also wie stark er in der Crunch-Time dann auch ist. Und insofern, ich finde, auch wenn es viele gute Saisons gab, es gab keine, die so ohne Makel ausgekommen ist. Und Jokic's Saison kommt für mich halt im Endeffekt ohne Makel aus. Und deswegen ist er für mich relativ klar der MVP.
Das ist ein sehr guter Punkt, ohne Makel. Also bei mir ist er auch der MVP tatsächlich. Und ja, also ich finde auch die Statistiken, also er hat halt gerade offensiv nochmal einen Riesen, also was das die individuelle Offense angeht, auch nochmal einen Sprung gemacht. Und er war halt irgendwie auch so die Konstante bei den Nuggets. Also das ist ja, also sie sind ja holprig in die Saison gestartet, Murray hat ein bisschen gebraucht, dann hatten sie die ganzen Verletzungen, Murray in letzter Zeit raus und trotzdem ging es weiter. Also klar, dann natürlich auch die anderen Anteile wie Michael Porter Jr. Aber Jokic war halt eigentlich immer derjenige, der sozusagen das Schiff auf Kurs gehalten hat oder gebracht hat dann hinterher. Und wie du gesagt hast, statistisch ist es halt eine überragende Saison. Und ich finde auch, also Embiid, dieses Per-Minute-MVP finde ich eigentlich auch einen ganz coolen Ansatz. Und Embiid ist, wir haben ja immer so auch diese Argumentation, dass Embiid halt sowohl vorne als auch hinten einen riesen Impact hat.
Ja.
Und das stimmt sicherlich. Jokic hat sich defensiv sicherlich verbessert. Ich finde aber auch, was bei Jokic, also vielleicht kommt es auch nicht so zum Tragen, was halt nur ein Teil der Offense ist, aber dass halt sein Passing und Playmaking halt einfach auf so einem anderen Level ist, als jetzt bei Embiid und auch bei vielen anderen NBA-Spielern, dass das, finde ich, auch nochmal mehr Gewicht haben sollte, einfach weil er damit ja, also im Endeffekt, er macht 8,6 Assists pro Spiel, damit gut 5 mehr als Embiid, was ja dann auch nochmal mindestens 10 Punkte sind, quasi so, wenn man so sehen möchte und simpel rechnen möchte. Aber gleichzeitig ist es ja auch irgendwie so ein bisschen dieser Softskill sozusagen, dann das Gesamtkonstrukt nochmal so positiv zu beeinflussen durch sein Playmaking. Auch hat ja Austin Rivers, glaube ich, mal in einem Postgame-Interview gesagt, wie sehr Jokic halt die anderen auch irgendwo anhebt. Und nicht, dass Embiid das nicht macht, aber ich glaube, Jokic macht das nochmal auf einem Niveau, auf dem es nicht viele machen, vor allem mit der Größe und dem Skillset. Und deswegen, und wie du sagst, also es war halt irgendwie eine Saison ohne Makel bei ihm und deshalb ist er für mich auch der MVP.
Ja, ich finde, das ist ein guter Punkt, weil er hebt, finde ich, durch seine Spielweise so ein bisschen den kollektiven IQ auch von dem Team. Also er ist dadurch auch nicht der Einzige, der willig den Ball dann abgibt und weiter bewegt. Also ist ja häufig auch gar nicht unbedingt so, dass es dann zwingend sein Pass ist, der zu einem Assist führt, aber vielleicht ist es der Pass, der zu dem nächsten Pass führt und so, ne? Also die Nuggets sind einfach allgemein als Team extrem, extrem mannschaftsdienlich unterwegs und ich glaube, das ist halt nur möglich, wenn dein bester Spieler so unterwegs ist. Und da in dem Fall ist es halt so. Und also da hast du vollkommen recht, das hebt ihn einfach von vielen anderen ab. Und offensiv hat er, finde ich, einfach überhaupt gar keine Makel. Und wenn man das jetzt zum Beispiel mit Embiid kontrastiert, der auf seine Art und Weise genauso dominant ist sozusagen, da kann man halt trotzdem immer noch sagen, ja, Pass aus dem Double-Team ist immer noch nicht die allergrößte Stärke. Da kann er sich noch verbessern und so. Und bei Jokic weiß ich mittlerweile offensiv gar nicht mehr so viele Sachen, die er noch verbessern kann. Zumal er jetzt ja auch viel, viel beweglicher ist. Ja. In dieser Saison, glaube ich, mehr Dunks verzeichnet hat als in den letzten 3 Jahren zusammen oder so.
Tiger Dunks hat er es genannt, ne? Nach einem Spiel, wo er 3 hatte oder so, ja.
Absolut. Und ich meine, man sieht halt den Unterschied auch einfach. Und dass Teams absolut keine Ahnung haben, was sie gegen ihn machen sollen, sieht man auch immer wieder. So, von daher, ja, wir haben genug zu Jokic gesagt. Er ist der MVP. Ja. Er wird es auch werden, Fall. Von daher.
Denke ich auch.
Er ist auch nicht der schlechteste MVP seit 35 Jahren.
Ja, das ist genau das Ding. Da hast du diesen Hollinger-Artikel damals gelesen, wo er sagt, so, okay, wir tun uns schwer, einen Spieler wie Nikola Jokic zum besten Spieler der NBA zu machen, aber vielleicht sollten wir uns an den Gedanken gewöhnen. Also für den Moment.
Habe ich, glaube ich, nicht gelesen, ne.
Also ich fand es gerade, war der Gedanke, ich glaube, jeder tut sich irgendwie, also wir sind halt in dieser Liga der Superathleten und dann kommt halt der Kollege daher und
Nummer 41 Pick.
Ja, genau, spielt halt irgendwie auf eine ganz andere Art Basketball, als man es eigentlich gewöhnt ist. Also er dominiert anders, als ein Big Man normalerweise dominiert. Er ist nicht athletisch, er hat irgendwie auch seine Ausstrahlung ist irgendwie eine andere. Und er hat aber halt, also Hollinger hat auch gesagt, er hat sich auch damit schwer getan. Aber wenn man sich das anschaut, gibt es eigentlich keinen Case gegen Jokic. Und ich meine, der Case für Jokic ist ja auch keiner gegen Embiid. Es ist einfach nur, dass man das irgendwie gerne würdigen darf, was Jokic dieses Jahr gemacht hat oder macht weiterhin. Und von daher, nee, sind wir uns einig. Und ja, Curry Stretch war überragend. Aber er muss halt, es ist, ja, Jokic hat einfach zu viel gebracht irgendwie.
Ja.
Damit Most Improved?
Warum nicht? Ist das bei dir auch eine klare Sache am Ende?
Ja.
Randale?
Randale. Überraschend fast. Nein, nicht überraschend. Also aber auch Julius Randale auf jeden Fall. Der Sprung kam einfach so. Aber ich meine, das ist ja eigentlich, also Randles Saison ist ja eigentlich die Essenz des Most Improved Player Awards irgendwie. Also ich meine, wir haben ja eigentlich jedes Jahr wieder Diskussion, wenn irgendwie so ein Second-Year-Pro drin ist oder jemand, der halt irgendwie wechselt und dann auf einmal dessen Statistiken irgendwie hochgehen, weil er eine größere Usage hat. Aber bei Randle oder Meister Randale haben wir es einfach nicht, also man hat es ja nicht kommen sehen. Also ich glaube, seine Usage ist um 1,5 Prozentpunkte hochgegangen, aber sein Output ist halt einfach so viel krasser. Also auch allein, dass er von einem Non-Shooter zu einem plus 40% Dreierschützen geworden ist. Dass er quasi mit ihm steht und fällt das Knicks-Spiel. Und das ist, also es war nicht so nicht zu erwarten. Und er hat sich halt einfach aus sich heraus durch Arbeit irgendwie extrem verbessert und zu einem All-NBA-Kandidaten gemacht. Und das sind halt, also das ist für mich dann die Essenz dieses Awards eigentlich, wie diese Award im Optimalfall vergeben werden sollte, auch für mich.
Ja, würde ich so ähnlich sehen. Also zumal er sich auch, finde ich, defensiv auf ein Niveau begeben hat, was ich von ihm vorher nicht so kannte. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass er die meisten Minuten aller Spieler absolviert hat, ja, in dieser Saison bisher, weil er spielt für Tom Thibodeau, aber er hält's ja aus, ne? Und er spielt halt auch wirklich fast die ganze Zeit auf einem hohen Niveau. Das Einzige, was mich bei Randle so ein bisschen ins Straucheln oder ins Zweifeln teilweise bringt, ist, dass er, also ganz viel von dem, was er macht und was ihn so viel besser gemacht hat in dieser Saison, ist, dass er unmögliche Würfe die ganze Zeit trifft, die er vorher in seiner Karriere halt nicht unbedingt getroffen hat. Also gerade schwierige Pull-Up-Zweier am Mann, irgendwelche komischen Fadeaways und auch den Dreier, den würde ich da auch mit reinrechnen. Und ich habe schon ein bisschen meine Zweifel, dass das jetzt einfach genau so weitergeht, weil vorher war es nun mal nicht so und irgendwie muss man sich halt dann auch so ein bisschen auf das beziehen, was man über die bisherigen Jahre in seiner Karriere gesehen hat. Aber wir sprechen ja im Endeffekt über diese Saison und in dieser Saison hat er einfach einen riesengroßen Schritt gemacht. Und ich meine, ich hatte auch zwischenzeitlich überlegt, weil ich halt eigentlich diesen Sprung von ist schon ein Star oder ein Superstar zu einem Super-Duper-Duper-Star finde ich häufig ja eigentlich fast noch interessanter. Und da bin ich halt auch auf Embiid gekommen. Mhm. Aber selbst bei Embiid ist es ja so, der wichtigste Punkt, der sich verändert hat zu den vorigen Jahren, ist, dass er aus der Mitteldistanz jeden Wurf trifft. So, das war vorher nicht unbedingt der Fall. Und er trifft in dieser Saison halt, glaube ich, das letzte Mal, als ich geguckt habe, irgendwie über 11 oder 12% besser aus der Mitteldistanz, als er das jemals zuvor in seiner Karriere gemacht hat. Und auf einem Level wie Kevin Durant zu dessen besten Saisons, da kann man ja genauso daran zweifeln, dass das immer so bleiben wird. Ich traue es ihm zu, dass das so bleibt. Aber wenn man den Zweifel quasi bei Randle anbringt, dann müsste man ihn auch bei Embiid anbringen. Und wie gesagt, am Ende ist das für mich der beste Kandidat, der am meisten alles überstrahlt hat. Wenn Shai Gilgeous-Alexander die Saison hätte zu Ende spielen dürfen, wenn die OKC-Mafia ihn nicht rausgenommen hätte, dann wäre er für mich auch noch ein guter Kandidat gewesen. Aber ich glaube, im Endeffekt hat er auch dann zu wenig gespielt.
Ja, und ich finde halt, bei Embiid hast du einfach noch den Punkt, dass er halt sein Team gleichzeitig mit nach oben gezogen hat. Also, dass er nicht nur individuell einfach besser ist, sondern dass auch der mit seiner Steigerung der Teamerfolg irgendwie kam. Und ja, es stimmt schon, klar, er trifft irgendwie schwere Würfe.
Du meinst jetzt Randle, oder? Weil du hast Embiid gesagt.
Randle. Randle trifft schwere Würfe, aber es gibt ja Spieler, die Experten darin sind, schwere Würfe zu treffen. Und es ist sicherlich, du hast da vielleicht eine größere Varianz als bei einem offenen Wurf, aber trotzdem kann es auch sein, dass du gezielt daran arbeitest, eben diese Würfe zu treffen, weil du zum Beispiel vielleicht nicht der dynamischste Spieler bist, weil du hier vielleicht nicht irgendwie so gut diese Separation hinbekommst oder so. Also Spekulation natürlich. Und wer weiß, vielleicht geht's so weiter. Ich meine, wir wissen es nicht. Das heißt, wir können ja nur das beurteilen, was wir quasi gesehen haben und was wir jetzt gerade sehen. Und dadurch, dass er es irgendwie über die komplette Saison gezeigt hat, finde ich, kann man schon, also ist es jetzt nicht ganz so fluky, wie wenn es jetzt irgendwie ein Monat wäre, zum Beispiel irgendwie Eastern Conference Player of the Month oder sowas. Von daher ist er für mich relativ klar. Ich finde, wenn ich halt, und ich weiß, du bist nicht der größte Fan, aber wer für mich eigentlich auch noch in den Dunstkreis gehört, ist auf jeden Fall Levine.
Eigentlich. Tut er auch. In den Dunstkreis gehört er auf jeden Fall.
Weil er einfach sich von einem Kevin Arnowitz hat es ganz interessant gesagt, also wir haben bei Levine die ganze Zeit gesagt, wenn er ein bisschen mehr auf die Effizienz achten würde, wenn er ein bisschen mehr die Scheuklappen ablegen würde und so ein bisschen gucken würde, okay, wie kann ich meine Teamkollegen einsetzen, wenn er defensiv ein bisschen zumindest okay wäre, dann wäre es ein richtig guter NBA-Spieler. Und eigentlich alles das hat er gemacht. Und das er ist halt, wie gesagt, effizient, über seine Scoring-Effizienz haben wir oft genug gesprochen. Und deshalb,
da ist er auch wirklich in der ganzen Ecke über ganz vielen Leuten, über die man auch Richtung All-NBA und so reden kann. Also das ist schon krass, wenn man sich so nur das Scoring und allgemein so das Statistikpaket von LaVine anguckt, das ist absolut monströs und auch eine Riesensteigerung. Also deswegen, er gehört auf jeden Fall in den Kreis.
Ja, auf jeden Fall. Und gut, sonst hast du natürlich so Christian Wood oder Jeremy Grant natürlich, die halt zum Beispiel, aber jetzt halt die klassischen, oder klassischen Anführungszeichen, aber diejenigen sind, die halt Team gewechselt haben, größere Rolle gehabt haben, sich gesteigert haben, vielleicht die Effizienz ist bei Grant ja ein bisschen runtergegangen, aber trotzdem auch einen guten Case hätten, definitiv.
Ja, ich finde, Wood hat halt eigentlich genau das, was er über diese Saison überwiegend in Houston gemacht hat, hat er letzte Saison, als er dann mal durfte, als Platz für ihn da war, in Detroit auch schon gemacht. Er hatte es jetzt in einer größeren Rolle. Und wenn er die ganze Saison gespielt hätte, dann wäre er, glaube ich, ein bisschen höher auch in meiner Gunst wahrscheinlich, einfach weil die Zahlen sehr gut waren. Aber im Endeffekt ist das so der klassische Case, über den wir gesprochen haben. Da hat jemand jetzt einfach eine größere Rolle.
Ja.
Macht aber
das, was er vorher auch gemacht hat. Kannst du noch mit reinnehmen.
Ja.
Also der ist halt für mich auch noch jemand, weil der auch
diese Sprungschaft... Ich möchte nicht mehr über Jaylen Brown reden.
Also Entschuldigung. Ich weiß, es ist hart.
Nein, ist okay. Ist schon was dran, auf jeden Fall. Also, und wo ich auch noch drüber nachgedacht habe, aber er ist auch jemand, der noch nicht lange in der Liga ist, deswegen eigentlich wieder so die Art von Vergabe, die ich nicht so geil finde, ist Barrett einerseits, weil er einfach im ersten Jahr kein guter Spieler war und im zweiten Jahr ein ziemlich guter Spieler ist, also auf den man sich wirklich verlassen kann. Das ist schon, also hat sich, finde ich, auch innerhalb der Saison sehr verändert. Mhm. Und natürlich Michael Porter Jr., also der sich vor allem während der Saison dann auch nochmal massiv gesteigert hat und mittlerweile seit über einem Monat oder zwei halt auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist und eigentlich auf jeden Fall schon wie ein Star aussieht. Und so schnell hätte ich das bei ihm auch nicht kommen sehen. Aber bei Zweit- oder Drittjahresprofis darf man halt auch eine gewisse Steigerung schon immer noch erwarten.
Auf jeden Fall. Zumindest erhoffen sollte man sich so. Es kommt nicht ganz so überraschend, wie wenn du jetzt halt irgendwo quasi mittendrin in deiner Karriere bist und plötzlich irgendwie explodierst.
Ja, Randall habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Deswegen.
Ja, genau. Gut, was hättest du gern?
Lass uns noch einen machen, den ich auch eindeutig finde. Wo du vorhin schon gesagt hast, dass du ihn nicht eindeutig findest. Defensive Player of the Year. Für mich gibt es überhaupt gar keinen Vorbeikommen an Rudiger Gobert, den ich nicht den vielseitigsten Verteidiger finde. Da würde ich ihn, Anthony Davis käme mir da in den Sinn, da käme mir auch Bam Adebayo in den Sinn. Aber wenn ich drüber schaue, wer in dieser Saison individuell von quasi Tag zu Tag den größten Impact hatte defensiv. Und es geht um die Regular Season. Das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt. Ja. Da gibt es für mich eigentlich überhaupt gar keinen, also es gibt vielleicht andere Kandidaten, aber keinen, der einen richtig guten Case hat im Vergleich zu Gobert.
Ich habe Gobert auch tatsächlich, auch aus den Gründen, einfach auch, weil diese Konstanz, die Jazz Defense halt an den Tag legt und diese Jazz Defense eben auf seiner Präsenz fußt, das ist für mich ein entscheidender Faktor. Ich finde es insofern immer schwierig, weil ich finde, für die Defense musst du schon genau hinschauen, also muss man genauer hinschauen haben, als für jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, wer ist jetzt all around quasi, wer bringt ein gutes Paket mit oder wer ist ein guter Offensivspieler? Und aber Gobert finde ich auch, ich meine, Simmons ist natürlich auch immer ein Kandidat, haben wir auch öfter. Ich meine, wir haben Diskussionen.
Für manche. Für manche. Nein, für viele. Genau. Für mich viele. Nicht richtig.
Und bei Davis, glaube ich, dieses Jahr ist so auch das Ding. Also ich meine, er kam nicht so gut aus in die Saison rein, dann irgendwie viel verletzt gewesen. Natürlich, also per se.
Davis
natürlich
hat 34 Spiele gemacht, glaube ich. Das ist nicht mal die halbe Saison, kann man vergessen.
Genau. Und deswegen halt per se natürlich, also in der Theorie auf jeden Fall. Und aber ich glaube auch, da sind wir auch an einem Punkt, irgendwo auch wie bei Jokic, bei dem Case, dass du halt einfach jemanden hast, der über die komplette Saison halt auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielt und dann halt eben auch sehr, sehr wenige Makel dann irgendwie vielleicht in dem Punkt drin hat und weniger als andere zum Beispiel. Und ja, deshalb finde ich, Gobert passt da ganz gut hin.
Ja, ich finde, man muss auch einfach sagen, dass die Jazz jetzt ja nicht unbedingt komplett voll sind mit super tollen Verteidigern. Mhm. Ne? Und das ist halt, finde ich, schon ein wichtiger Faktor, wenn man bedenkt, dass Gobert da so viel auf sich quasi vereint. Kann man im Prinzip vielleicht ein bisschen vergleichen, wie groß der Anteil von Doncic für die Offense der Mavs ist. Ist nicht 1:1 natürlich zu vergleichen, aber bei Gobert läuft da so viel zusammen, dass ich das schon sehr, sehr beeindruckend finde.
Ja.
Und sie haben die beste Defense der Liga, obwohl sie wirklich starten mit nicht unbedingt nur überragenden Verteidigern.
Nee, im Endeffekt, ne? Also wenn Royce O'Neal, klar. Und wenn Conley dabei ist, ist Conley auch ein guter Verteidiger, aber also andere, ja, ist jetzt nicht, also nicht miese Verteidiger, aber es ist jetzt nicht, eben, wie du sagst, jetzt nicht die absolute Defense-Elite, die sonst da außenrum ist.
Irgendwo habe ich mir das auch notiert, wie groß der Unterschied ist, wenn er auf dem Court ist. Ah ja, genau. Die Defense lässt ihm 12,2 Punkte weniger zu, wenn er draufsteht. Das ist schon ziemlich schlecht. Also, weiß Bescheid.
Ja, verstanden. Gut, willst du noch irgendwie einen anderen Case besprechen? Irgendwie so einen Simmons oder so? Oder bist du damit eigentlich
zufrieden? Ich finde den interessantesten Verteidiger bei den Sixers Matisse Thybulle. Also ich finde, der impactvollste ist meiner Meinung nach immer noch ziemlich klar Joel Embiid. Und der spannendste ist Thybulle. Also wenn der ein bisschen mehr spielen würde, dann würde ich da überlegen, ob er einen Case hat. Aber das ist, finde ich, so die Definition von einem defensiven Playmaker. Der einerseits solide verteidigen kann und andererseits aber auch pro Spiel 5-6 Aktionen hat, wo er einfach irgendwie einen Winkel sieht oder irgendwie seine Pfoten an den Ball bekommt oder von hinten noch jemanden blockt, der eigentlich an ihm vorbeigezogen ist. Das ist einfach nur pervers ist. Also ich kann mich auch an wenige Spieler erinnern, die defensiv so krass auffallen wie er, ohne dabei so hysterisch zu spielen, wie das zum Beispiel Beverly tut, wo halt irgendwie alles, also jede Aktion laut ist, sondern es sind einfach irgendwie so die Taten, die für ihn sprechen. Das erinnert manchmal so ein bisschen an jungen Kawhi, der halt auch manchmal den Leuten einfach den Ball aus der Hand gerissen hat und sagt, my ball. So Thybulle finde ich total aufregend, dem zuzusehen. Aber er spielt nicht genug, deswegen ist es, glaube ich, noch nicht der Case, den man da machen kann.
Ja, bei ihm ist immer so ein bisschen schade, irgendwie, also dass halt er in diesem, also dass er offensiv halt so wackelig ist, quasi, dass er in diesem Konstrukt Sixers da dann teilweise irgendwie, also die ja sowieso eher gute Verteidiger haben und eigentlich eher eine stabile Offense brauchen, irgendwie teilweise, dass er da fast so ein bisschen, also überqualifiziert ist defensiv und offensiv unterqualifiziert und dass das nicht so richtig passt, weißt du, ich meine?
Ja.
Und dass du dann
kann
halt
aber noch kommen.
Genau, ja, auf jeden Fall. Also das ist noch nicht verloren. Ich versuche ihn nur gerade in eine andere Richtung, weil das wäre zum Beispiel einer, der zum Beispiel bei den Bulls jetzt mal ganz, also weil du da halt, weißt du, weil du da ein anderes offensives Setup hast, da würde er halt perfekt reinpassen eigentlich.
Ja, ich meine, wenn er neben Guards spielen würde, die scoren könnten, dann wäre das ja, oder also stell dir das vor, was Bruce Brown bei den Nets macht. Das ist jetzt nicht eins zu eins vergleichbar, aber der hat auch quasi, weil die halt so einzigartig vom Talent her und auch gerade vom Shooting her zusammengestellt sind, kann er halt im Prinzip dann so in den Zwischenräumen agieren und halt offensiv Rebounds holen, am Korb alles machen. Und das ist ja auch nicht die klassische Rolle, die für ihn vorgesehen würde. Also vielleicht findet man irgendwann sowas für Thybulle, vielleicht wird er aber auch über die Jahre einfach ein solider Dreierschütze. Und
dann, ja, klar, ich meine, das ist, ja.
Dann kannst du den auch 30, 35 Minuten pro Spiel drauflassen und ihn defensiv regieren lassen.
Absolut. Aber so ein bisschen mein kleines Träumchen so zwischen Vucevic und Levine und dann noch Patrick Williams dazu. Und dann brauchst du noch irgendeinen Point Guard und dann läuft die Sache. Gut, weiter. Rookie of the Year.
Ja. Willst du mal sagen? Ich habe gerade.
Wir sind halt an einem Punkt, an dem wir uns überlegen, wie groß ist der Unterschied, also ist der spielerische Unterschied, rechtfertigt der eine Diskrepanz von 49 Spielen gegen 70 Spiele? Und ich tendiere dazu, den Award LaMelo zu geben, einfach weil er die Liga, glaube ich, ja, so ein bisschen, also er kam in die Liga und hat direkt alle für sich vereinnahmt und hat die Hornets, also er kam auch in ein Team, das, glaube ich, ihm, hast du ja auch schon mal gesagt, das ihm sehr zugute kam, einfach weil es eigentlich ein sehr, sehr solides Team ist mit Spielern, die auch Playmaking übernehmen können, also wie Hayward, mit Spielern, die einfach so mal einen gewissen Rahmen bieten für ihn. Aber er hat schon so viel Potenzial aufblitzen lassen und auch in der Saison schon so viel gemacht und hat auch einen großen Beitrag daran, dass die Hornets jetzt mal im Play-In stehen, dass ich dazu tendiere, ihm den Award zu geben, auch wenn Anthony Edwards halt eben 70 Spiele gemacht hat. Und wenn wir uns die Quoten anschauen und so, also ist es alles jetzt nicht so weit auseinander. Also
ja, aber also es gibt andere Kategorien, da ist es überhaupt nicht knapp, muss man dazu sagen. Also wenn man sich so ein bisschen Advanced Stats anschaut, auch selbst die Sachen, die kumulativ sind und jetzt nicht nur auf einzelne Spiele schauen und so, bei den Winshares beispielsweise, die werden ja gesammelt. Da hat LaMelo in seinen 49 Spielen 3 Winshares und Anthony Edwards in 70 Spielen 0,6. Ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass das irgendwie die perfekte Statistik ist oder so, aber was ich damit eigentlich meine, Edwards war über locker 2 Monate einfach ein eher schädlicher NBA-Spieler. Und ich rechne ihm das sehr hoch an, dass er im Laufe der Saison sich massiv verbessert hat und gerade also sein Scoring, auch seine Effizienz so ein bisschen gefunden hat. Aber wenn man, also mehr als 49 gute Spiele hat er mit Sicherheit nicht gehabt. Und deswegen finde ich, wenn man da so das Gesamtpaket mit einbezieht, dann klar, so die Wolves können sich auf jeden Fall sehr darüber freuen, dass man diese Steigerung gesehen hat in der Saison, dass Edwards vor allem auch solide geblieben ist, immer zur Verfügung stand. Und ja, vielleicht, wer weiß, vielleicht ist er in ein paar Jahren sogar der bessere Spieler. Ich weiß nicht. Also ich finde, er hat eine ziemlich krasse Upside gezeigt. Aber wenn man jetzt einfach bewertet, wie gut waren die Leute in dieser Saison und auch selbst wenn man da quasi die gesammelten Werke mit einbezieht, war LaMelo für mich einfach klar besser. Also da würde ich sogar noch darüber nachdenken, ob man Halliburton noch dazwischen nehmen kann zwischen den beiden. Also wie gesagt, Edwards hat sich sehr gesteigert, aber wenn man so schaut, Halliburton kam halt in die NBA als guter, solider NBA-Spieler und Edwards ist das irgendwann im Laufe der Saison erst geworden und da ist aber auch schon einiges an Zeit ins Land gegangen.
Ja, also bin ich bei dir. Ich tendiere auch, also LaMelo hat mich auch mehr überzeugt in den Spielen, in denen ich ihn gesehen habe, beziehungsweise also kumulativ, wie du gesagt hast. Und von daher glaube ich, ist es ganz okay. Und ich meine, 49 Spiele sind auch, also er kommt dann am Ende auf 50 Spiele über, oder 50 plus Spiele, denke ich. Dann bist du, finde ich, auch so im Rahmen, in dem es zu rechtfertigen ist.
Ja, also es sind jetzt nicht die Verhältnisse wie bei Embiid versus Brockton damals, wo Embiid, ich weiß nicht mehr, wie viele Spiele es waren, gefühlt waren es irgendwie 15, aber die waren halt sehr gut. Brockton hat eine ganze solide Saison gespielt. Und also solche Missverhältnisse hat man hier ja nicht. Also LaMelo hat mehr als die Hälfte der Saison gespielt. Und in dieser komischen Spielzeit, wenn man sich anschaut, wie viel auch Leute, die ins All-NBA-Team wahrscheinlich kommen werden, wie viel die gespielt haben, dann ist es nicht knapp. Also ich habe jetzt auf sehr vielen Ballots beispielsweise ja James Harden und solche Leute gesehen und auch LeBron, und die haben beide weniger gespielt als LaMelo in dieser Saison.
Ja, das stimmt. Wobei LeBron ist bei mir auch drauf, auf meinem ganz persönlichen Ballot. Aber
bei mir auch, aber dazu kommen wir noch.
Dazu später mehr.
Und wie gesagt, LaMelo halt auch.
Ja, best sixth man.
Tja, da muss ich an dieser Stelle kurz einen Shoutout an Jonathan Walker vergeben, weil er, glaube ich, also mit der Erste war, den ich wahrgenommen habe, der darauf hingewiesen hat, dass Jordan Clarkson nicht zwingend der beste Bankspieler bei den Jazz ist. Und also zu dem Zeitpunkt fand ich das noch ein bisschen diskutabler. Mittlerweile muss man es wahrscheinlich eigentlich eingestehen, weil Jordan Clarkson über die letzten Monate doch ganz gut eingebrochen ist. Also gerade was die Quoten angeht. Er ist sich treu geblieben, weil er Jordan Clarkson ist. Deswegen macht er auch 41 Punkte ohne Assist. Also finde ich halt einfach geil. Das ist Jordan Clarkson quasi in der quintessentiellen Version, aber ich würde auch mittlerweile dazu tendieren, Joe Ingles den Award zu geben.
Okay.
Also einerseits die Effizienz ist ein riesengroßer Unterschied natürlich. Er hat eine der 20 besten Saisons ever aktuell, was True Shooting angeht. Das ist natürlich durchaus lobenswert. Und was ich bei ihm irgendwie vor allem mag, da hatte ich auch schon mal drüber gesprochen, dass er, je nachdem, was die Spielsituation gerade erfordert, kann er halt alle möglichen verschiedenen Rollen einnehmen. Also er kann quasi der Off-Ball-Shooter sein, er kann selber initiieren im Pick-and-Roll, hat eine gute Chemie, also auch mit Gobert, ist einfach sehr klug als Spieler, ist defensiv auch immer noch solide, auch wenn er vielleicht einen kleinen Schritt langsamer ist, als er schon mal war. Aber ich glaube, also letztendlich kritisieren wir das ja seit Jahren immer mal wieder, dass Six-Man ist meistens einfach, oh, der macht die meisten Punkte, den müssen wir nehmen. Ich finde, das ist so ein Fall, der beste Spieler in dieser Saison, der von der Bank kommt, ist, glaube ich, wahrscheinlich Ingles. Oder? Und das wäre tatsächlich der Fall, wo ich deinem Team einen Shoutout geben möchte. Ja. Eddie is young. Ist vielleicht über die letzten Wochen bei ihm ein bisschen schwieriger geworden. Teilweise, also auch, weil die Bulls halt in diese Krise geraten sind, direkt nach dem Trade. Aber davor fand ich ihn schon auf jeden Fall auch einen der besten Spieler von der Bank. Und letztendlich kann das die Definition sein. Die Definition muss nicht sein, wer macht die meisten Punkte von der Bank.
Nee, auf jeden Fall. Und ich glaube, da sind sich Ingles und Young vielleicht auch gar nicht so unähnlich, einfach weil sie für das Teamkonstrukt einfach extrem wichtig waren oder sind, wenn sie von der Bank kommen. Einfach weil sie mehr machen, als jetzt zu scoren, sondern einfach Playmaking oder einfach die, also auch so ein bisschen so in einer natürlich sehr abgeschwächten Form von Jokic, das Team um sich rum so ein bisschen anheben. Und von daher kann man es bei beiden, glaube ich, auf jeden Fall verargumentieren. Die Frage ist halt, ich meine, Young hatte einige Starts, hat jetzt auch, Theis ist gerade raus, startet jetzt gerade auch wieder. Ingles ja auch jetzt so ein bisschen
Absenz von 28 Starts, also das ist tatsächlich viel. Ja. Aber die einzige Definition ist ja mehr als die Hälfte. Ja, mehr ja, dann, brauchst du dafür laut NBA nicht.
Dann bist du natürlich, dann ist es okay bei 65 Spielen, die er gemacht hat. Also von daher, nee, also ich habe auch zwischen, eigentlich im Endeffekt zwischen Clarkson und Inges hin und her überlegt, einfach weil Clarkson ja halt diese Mikrowelle von der Bank ist. Und das ist natürlich irgendwie so ein bisschen, du hast recht, das ist so ein bisschen dieser klassische Typ, dem man diesen Award gern gibt. Und wenn wir immer sagen, so, hey, gibt doch noch andere. Und von daher, nee, würde ich mit Inges auch mitgehen, glaube ich. Finde ich in Ordnung. Da gibt es keine Kontroverse, wie sonst so oft bei uns eigentlich hier. Ne?
Ja. Ist übrigens schon der zweite, der mir gerade auffällt, den ich für die letzte Saison als den Award-Träger gepickt hatte. Da hatte ich ja okay. Jokic als MVP gepickt, nicht diese Saison, weil, ne, einfach falsch. Ja. Aber mit Ingles war das genauso. Aber das war halt irgendwie dieser ganze Jazz-Effekt, der vor allem durch Mike Conley hervorgerufen wurde, der hat sich halt quasi mit einem Jahr Verspätung eingestellt.
Ja, genau. Ja,
und davon hat dann halt auch Ingles profitiert. Auch wenn er, also wie du schon gesagt hast, er auch mittlerweile recht viele Starts gesammelt hat, aber es reicht zumindest noch für diese Definition.
Zumindest für die offizielle Definition, ja, das stimmt. Wobei 28, ich finde schon, das ist knapp die Hälfte.
Ich finde es auch viel.
Aber. Er ist jetzt nicht der klassische Bankspieler in dem Sinne, sondern ist so quasi so eigentlich so der Next Man Up, wenn irgendwo ein Starter irgendwie rausgeht. Und also dann ist er quasi so der 5,5. Starter, wenn man es so sagen. Nein,
Quatsch. Ja, aber das ist ja eigentlich quasi die Idee hinter auch einem.
Ja, das stimmt.
Einem Six-Man, ne? Deswegen finde ich das nicht verwerflich, aber ja, er kommt schon in den Grenzbereich.
Wobei du natürlich dann schon sagen kannst, also ich meine, also Clarkson zum Beispiel ist komplett als Sixth Man quasi eingeplant, weil er, egal wer jetzt quasi rausgeht, so sie brauchen quasi ihn in seiner Rolle von der Bank. Weißt du, wie ich meine? Das heißt, das könnte man theoretisch noch so als Argument in Richtung Clarkson irgendwie anführen, dass er halt einfach, ja, für Quinn Snyders Idee, was seine Bank bringen soll, essentiell ist. Aber ja, also.
Das ist schon auch alles nicht falsch. Also er hat ja auch eine gute Banksaison auf jeden Fall gespielt.
Eben.
Gibt es keine Einwände von mir.
Hättest du noch einen Kandidaten?
Wenn er die ganze Saison in New York gespielt hätte, vielleicht den Rosenhold.
Ja, der Rosenhold.
Dein alten Freund. Also ja. Ich war ja echt skeptisch, was den Trade angeht, aber da muss ich sagen, das hat sich sehr bewährt gemacht, weil die Knicks einfach vorher offensiv schlecht waren und sie sind immer noch kein gutes Offensivteam, aber er hat ihnen total geholfen. Er hat auch ziemlich krasse On-Off-Splits, wobei das natürlich auch ein bisschen dadurch geschuldet ist, dass die Knicks bewusst mit ihrem schlechtesten Point Guard starten, also mit Elfrid Payton und eigentlich zwei bessere von der Bank bringen, mit Quickley und mit Rose, aber es hat ja offensichtlich einfach sehr gut funktioniert und bei Rose ist ja seit ein paar Jahren eigentlich auch die medizinische Direktive, glaube ich, so und so viele Minuten und besser von der Bank kommen als starten. Deswegen ist das ja voll okay. Aber er erfüllt die Rolle sehr gut. Und sie schaffen es ja auch wenn die Minuten bei Quickley ein bisschen runtergegangen sind, dass sie die beiden einfach sehr, sehr viel zusammenspielen lassen. Und das ergänzt sich super. So von daher CAA-Rules und in New York sowieso alles geil. Die kommen bei mir auch noch mal vor.
Ja, auf jeden Fall. Aber da ist ganz interessant, weil nämlich genau das, was wir ja als der Trade über die Bühne ging, was wir besprochen haben, dass wir so ein bisschen Angst eben hatten, dass Payton irgendwie, also dass Rose im Endeffekt Quickley die Minuten klaut, ist eigentlich nicht passiert. Also tatsächlich, also obwohl Payton startet, ist eigentlich eher derjenige, der die wenigsten Minuten dessen Minuten am meisten gelitten haben unter dem Trade. Ja. Ne? Also von daher, nee, aber Rose auf jeden Fall, Jalen Brunson vielleicht auch noch irgendwie so ein bisschen.
Ja, definitiv. Und Montrezor muss man auch noch erwähnen. Also spielt auch eine gute Saison, vielleicht nicht ganz so gut wie letztes Jahr, aber hat dennoch, glaube ich, den Lakers gerade in dieser doch ziemlich schwierigen Zeit ohne die Stars geholfen, auch wenn man natürlich sagen muss, dass die Offense im Lauf dieser Zeit echt fürchterlich war, aber er hat dabei geholfen, dass sie zumindest manchmal noch gereicht hat, um Spiele zu gewinnen. Und das ist ja auch nicht ganz unwichtig.
Ja, und ich denke, gerade in so einer Phase, in der deine zwei besten Spieler ausfallen, ist auch diese Energie, die er schon immer bringt und dieses Lauten ist, glaube ich, auch ist relativ hilfreich, könnte ich mir vorstellen, so für ein Team. So das, weil eigentlich so ein bisschen ist die Luft eigentlich ja irgendwo raus, denkst du, okay, fuck, was machen wir denn jetzt? Und dann ist da aber halt einer, der sich pusht, der seine Mitspieler pusht. Und dann ist es, glaube ich, auch nochmal ein nicht uninteressanter Faktor. Coach of the Year. Gibt es diverse Kandidaten, natürlich wie jedes Jahr, ne?
Ja, ist der blödeste Award, den es gibt. Und deswegen gebe ich ihm einfach den der Person, von der ich es möchte. Und zwar, wo ich auch schon zur Halbzeit gesagt habe, der wird's, wenn die so gut bleiben. Und sie sind so gut geblieben, sie sind sogar noch besser geworden. Also, Eis. Thibodeau,
ja. Es ist er auch einer meiner Kandidaten. Also und er ist im Endeffekt hat er ja was geschafft, was man nicht erwartet hat. Ne? Muss man schon so sagen.
Ja.
Also vor der Saison hat niemand gedacht, dass die Knicks in die Playoffs kommen, geschweige denn irgendwie am Heimvorteil schnuppern. Und dass er im Endeffekt, also sicher, du hast ja auch Julius Randles Verbesserung in der Defense angesprochen. Sicherlich, oder könnte ich mir vorstellen, dass der Thibodeau durchaus auch seinen Anteil daran hat. Und einfach so dieses, er hat halt schon das, was in Minnesota nicht funktioniert hat, aber das, was halt in Chicago hinten raus funktioniert, beziehungsweise in den Jahren, in denen Rose verletzt war, funktioniert halt einfach, dass er Spieler, dass er es irgendwie schafft, Spieler eigentlich über ihr theoretisches Niveau oder sagen wir mal über das Niveau, das man ihnen vielleicht vorher zuschreiben würde, zu heben. Und dann halt irgendwie so ein Team zusammenzustellen, das so ein bisschen, vielleicht, ich weiß nicht, überperformt ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber einfach.
Nee, das finde ich genau der richtige Ausdruck, um ehrlich zu sein.
Okay, das Überperformen. Also,
Überperformen ja. Trifft, finde ich, 1:1 auf die Saison der Knicks zu.
Ja.
Und auch zum Beispiel, also woran mich das so ein bisschen erinnert, ist halt diese Bulls-Teams, als Derrick Rose raus war.
Ja,
also
genau.
Wo halt
ja.
Dann man immer das Gefühl hatte, ja, so ganz für die höchsten Ansprüche reicht es nicht, aber der Fight ist halt irgendwie trotzdem da. Und selbst wenn man eigentlich offensiv ja vor allem Probleme hatte und keine dominanten Scorer mehr hatte, irgendwie hat es dann trotzdem immer funktioniert.
Ja.
Und irgendwie sind die Knicks halt einfach das.
Ja, genau. Und durch diese Intensität, die sie halt irgendwie an Tag, oder die Bulls-Teams damals an den Tag gelegt haben, waren sie halt, also sind immer noch eine meiner Lieblings-Bulls-Teams all time einfach, weil es irgendwie so dieses, so, ja, also A, Charaktere und B, jede Nacht halt irgendwo alles auf dem Court gelassen. Und so ähnlich ist es halt bei den Knicks jetzt auch. Und ich meine, außerdem muss man ihm halt einfach zugutehalten, dass er Taj Gibson zurückgeholt hat. Es ist einfach, Taj Gibson braucht einfach seinen Platz in der NBA. Es ist einfach wichtig. Und also finde ich auch, Tibbs ist ein sehr guter Kandidat auf jeden Fall. War auch so.
Ich finde, man muss das auch echt nochmal betonen. Vor der Saison hätte ich gesagt, Mitchell Robinson ist ein guter, also zumindest ein sehr talentierter Verteidiger. War jetzt ziemlich lange verletzt. Nerlens Noel ist sicherlich ein guter Verteidiger. Und sonst, wenn ich jetzt den Kader mir angeschaut habe, hätte ich jetzt nicht gesagt, dass da ganz viele Leute mit wahnsinnig hoher defensiver Kompetenz sind. Mhm. Frank Ntilikina natürlich, aber der hat seine Probleme, auf den Court zu kommen, seitdem er in der NBA ist, einfach wegen offensiven Problemen und so. Und die haben die viertbeste Defense der Liga. Ich finde, das ist schon krass. Also bei Randle hat es diese Steigerung gegeben, auch bei Barrett, finde ich, der einfach physisch wirklich ein guter und solider Verteidiger ist. Also wenn man teilweise sieht, wie sie auf dem Flügel durchrotieren und dabei halt wirklich solide bleiben und ihre Prinzipien verstehen und so, das finde ich einfach total beeindruckend. Und das ist halt einfach so ein Effekt, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte. Also deswegen habe ich die Knicks dann vielleicht auch sogar, oder habe ich Thibodeau dann vorgezogen gegenüber einigen anderen auf jeden Fall qualifizierten Kandidaten. Mhm.
Ja, irgendwie hast du mich fast überzeugt.
Fast.
Ich hatte ihn so als 1b eigentlich, aber irgendwie.
Wen hast du denn auf 1?
Ich habe tatsächlich Snyder.
Machst du ja auch nichts falsch mit.
Also machst du nichts falsch, klar. Ich meine, es ist ja noch nicht, Topseed ist ja jetzt noch nicht gesichert. Aber ich finde halt, es ist vielleicht auch bei Snyder so ein bisschen so ein Award für, also so quasi so ein Lifetime Achievement Award.
Ja.
Weißt du, so,
weil die
Jets
halt, ja auch das Lifetime Team dieser Saison sind, ne?
Also. Genau. Also wir haben da auch am Anfang oder halt so nach den ersten Saisonwochen, als bei den Jets halt extrem gut lief, oder also als sie einen großen Run hatten, nachdem haben wir darüber gesprochen, so dass er halt quasi so die Kultur innerhalb der Franchise halt mit seiner Ankunft quasi verändert hat und dass sich da halt immer was getan hat und halt das, also es über Jahre gewachsen ist und jetzt halt irgendwie gerade so ein bisschen, ja, irgendwie sein Peak erreicht hat, also gerade auch, dass Conley jetzt dann angekommen war zum Saisonstart und dass sie halt irgendwie so, und was ich halt im Endeffekt beeindruckend finde dieses Jahr ist aber, dass sie halt, also es hat alles ein bisschen nachgelassen und wir haben ja auch, es gab ja auch eine Phase, in der sie dann quasi nur um die 500 waren, ein paar Spiele lang. Aber sie hatten auch, ich meine, sie spielen jetzt seit geraumer Zeit ohne Mitchell. Conley ist immer wieder raus und trotzdem halten sie ja halt diesen First Seed im Westen, was halt auch irgendwie so meiner Meinung nach einerseits natürlich der Defense, die um Gobert rum aufgebaut ist, aber andererseits auch aufgrund dieser, also auf diesem Fundament einfach basiert, das Snyder mitgeschaffen hat und natürlich auch mit den Spielern, die dann geholt wurden. Aber ich denke, im Endeffekt, irgendwo hat er da das, was die Jazz liefern, glaube ich, braucht einfach einen sehr, sehr guten Coach oder gutes Coaching, sagen wir es mal so, also wenn du den Coaching-Staff mit reinnimmst. Und deswegen finde ich, wäre für mich auch ein verdienter Kandidat oder wäre jetzt mein Kandidat quasi, wenn es jetzt
der. Ja finde ich vollkommen legitim. Also auch, und auch wenn sie zwischenzeitlich mal ein bisschen geschwächelt haben, sie haben immer noch mit sehr großem Abstand das beste Point Differential der Liga und die beste Bilanz. Also es ist jetzt nicht so, dass man da sagen müsste, oh, genau. Leider sind sie dann abgerauscht, nachdem sie am Anfang gut waren, sondern sie sind ja schon konstant.
Das heißt nicht so wie die Lakers,
weißt du? Ja, genau. Ja. So, von daher, also ich finde, der hat einen wunderbaren Case, auch Monty Williams hat einen wunderbaren Case.
Ja, absolut.
Zum Beispiel, ne? Also Und Doc Rivers eigentlich auch.
Eigentlich auch, ja. So ein bisschen ruhig eigentlich, gell? Also ich meine, sie sind eigentlich relativ klar jetzt im Osten vorne, also und haben eigentlich auch eine relativ konstante Saison gespielt. Auch trotz diverser Verletzungen und hier mal pausiert, da mal pausiert. Und
das liegt aber einfach nur daran, dass die Sixers ihr Campaigning auf andere Sachen beziehen.
Ja, das stimmt.
Apropos, natürlich noch ein Sixth Man of the Year Kandidat Campaign. Aber egal. Darum.
Ja, stimmt.
Ich stolper jedes Mal, wenn ich ihn einen Wurf nehmen sehe, weil ich immer denke, das sieht doch irgendwie falsch aus, aber dann geht er rein und spielt auch eine super Saison. Aber zurück zum Punkt, ich glaube, die Sixers haben einfach nicht mehr die Energie, Doc Rivers auch noch zu promoten.
Das schöne
Award, und er hat es ja auch schon mal gewonnen, und von daher ist es ja dann auch, ist es ja auch Wumpe. Die müssen sich da auf was anderes konzentrieren, aber also ich glaube, man wählt ja immer 5, er wird da schon auch auf relativ vielen Ballots zu sehen sein. Mhm.
Denke ich auch. Auch ein Kandidat wäre im Endeffekt Malone.
Ja, finde ich. Sicherlich.
Zumindest der halt in die Konversation irgendwie durchaus aufgenommen werden darf. Einfach aufgrund, ja, ich meine, die Nuggets-Saison, wir haben ja bei Jokic gesagt, war nicht einfach, und irgendwo macht er dann einen soliden Job. Wenig interessant finde auch irgendwie in dem Zusammenhang, also klar, wir sprechen immer wieder von diesen Stars und so, aber Steve Nash ist eigentlich auch ziemlich gut durch die Saison gekommen, finde ich. Also nicht, dass ich ihn jetzt zum Coach of the Year machen würde, aber so dieses. Also klar, er hat einen Coaching-Staff aus lauter Veteranen, aber irgendwo trotzdem, also dieses, weil personell war das ja schon eine ziemlich wilde Netz-Saison. Und da als Coach.
In jedem verdammten Spiel war es ja wild. Also genau. Du hast ja nie eine Ahnung gehabt, wer jetzt gerade zur Verfügung steht. Und
auch kurzfristig.
Also weil manche deiner Stars ja auch gerne mal unentschuldigt sich einfach verpissen. Ja. Also das ist auf Dauer wahrscheinlich relativ schwierig. Also unfassbar viel Talent im Kader, aber auch echt, also krasse Fluktuation. Und dass sie trotzdem, also den ersten kriegen sie jetzt, glaube ich, nicht mehr, aber also, dass sie halt auf jeden Fall einen Top-3-Platz schon safe haben im Osten. Natürlich, man wird da nicht so viel anerkennen, einfach wegen dem Talent. Das war jetzt bei den Durant Warriors, glaube ich, auch einfach so, dass man da jetzt nicht mehr unbedingt gesagt hat, ja, der Coach, der macht's. Ja. Aber also, wenn man bedenkt, erste Saison und dann fetter Mid-Season-Trade, mehrere Verpflichtungen während der Saison noch getätigt, dafür sind die da natürlich schon auch sehr, sehr gut durchgekommen. Also das hat Nash, glaube ich, mit seiner wahrscheinlich wichtigsten Qualität als Coach, zumindest nach dem, was man bisher beurteilen kann, der Kommunikationsfähigkeit sehr, sehr souverän gemacht bisher.
Ja, und vor allem, man muss ja auch sagen, diese Mid-Season-Verpflichtungen, das war dann, haben wir auch oft drüber gesprochen, das waren jetzt nicht immer unbedingt diejenigen, von denen wir gedacht hätten, die füllen jetzt irgendeine Lücke im Kader, sondern es war dann wieder so ein bisschen Improvisation irgendwo auch gefragt und halt irgendwie so zu gucken, wie verteile ich die Minuten jetzt, dass das irgendwie, also dass wir A, spielerisch das liefern, was wir liefern wollen, und B, aber auch, dass alle zu diejenigen, die gekommen sind mit großen Namen, dass die auch irgendwo zufrieden sind. Und dann, wie gesagt, dann kommt dieser große Mid-Season-Trade, und aber der Größte in diesem Trade fällt ja dann 5 Wochen aus, und ja, also ich finde, wie gesagt, er ist jetzt kein Coach of the Year, aber ich finde seine Saison, also wie du auch gesagt hast, seine Premieren-Saison vor allem halt schon sehr, sehr interessant.
Ja.
Und von daher, nee, aber ich glaube so Thibodeau und Snyder sind beides, und Williams geht da natürlich auch mit rein. Das auf jeden Fall.
Dann machen wir noch den Exec, oder?
Ja, genau.
So oder haben wir sonst noch was offen?
Ich glaube nicht. Das war's eigentlich. Es wird nicht John Horst.
Schade für dich eigentlich, ne?
Und eigentlich
für mich wird es auch absolut nicht der Kollege Arturas. Muss ich gestehen.
Nächstes Jahr.
Vielleicht, ne? Vielleicht auch nicht. Mal gucken, wie sich das so entwickelt mit dem, mit dem Kollegen Vooch. Aber nee, für mich
sehr
ist
positiv.
James Jones.
Sind wir einer Meinung.
Na, siehst du mal.
Ja.
Dann in Kürze der Case, der bisher, glaube ich, auf jeden Fall impactvollste Move der letzten Offseason war sicherlich Chris Paul nach Phoenix zu holen. Jay Crowder war eine sehr gute Verpflichtung. Ich glaube, so von den Leuten, die in der letzten Saison für die Mid-Level-Exception gewechselt sind, so mit der Beste wahrscheinlich. Also gerade wenn man bedenkt, was er auch für die Playoffs da irgendwie noch möglich macht. Sie haben während der Saison dann noch einen Torrey Craig reingeholt, der sich in die Rotation gespielt hat, der etwas überraschend woanders rausgefallen ist. Und haben es halt, also das Einzige, was man halt, glaube ich, Stand jetzt kritisieren kann und muss, ist vielleicht der Pick für Jalen Smith, den sie halt in der Lottery gezogen haben, der sich da bisher noch nicht reinspielen konnte, so wirklich. Aber ansonsten ist es halt, also wenn man das Team letzte Saison betrachtet und dann, wo es jetzt steht, mit immer noch, also bis zum letzten Drücker Chance auf den ersten Platz im Westen und ja, eigentlich ein ziemlich, ziemlich kompletter Kader, also Reserve-Big kann man vielleicht so ein bisschen ausklammern, aber ansonsten ist es halt einfach schon wirklich ein sehr, sehr guter Kader und da muss man, glaube ich, anerkennen, was die Suns über die letzten Jahre gemacht haben und also in dem Fall dann, was Jones gemacht hat.
Ja, und ich meine, wir sprechen ja immer wieder drüber, dass die Suns eigentlich eins der NBA-Teams sind, die am meisten Sinn ergeben einfach. Also von ihrer Ding. Und von daher, nee, also ist auch so mein Ding. Und man, also ich meine, es ist, war schon letzte Saison halt wegen der Bubble, aber er hat auch Campaign geholt im Sommer.
Ja.
Also und jetzt mal, also bei allem, was man, wie man über Campaign geschmunzelt hat, einfach ihm die Chance zu geben und da halt irgendwie was, und klar, also ich behaupte jetzt nicht, dass James Jones gewusst hat, dass Campaign so quasi explodieren wird quasi in Phoenix. Und auf einmal so ein guter Dreierschütze wird und so ein wertvoller Bankspieler wird. Aber er hat halt trotzdem zumindest ihm mal diese Chance gegeben und hat irgendwas in ihm gesehen, was er jetzt halt irgendwie ausfüllt quasi. Und von daher finde ich, da sind schon ziemlich viele, er hat schon ziemlich viele gute Entscheidungen getroffen und hat da einfach ein Team zusammengebaut, das, ja, keine Ahnung, von einem Team, das letztes Jahr eigentlich die Playoffs verpasst hat und halt nur diesen Bubble, also durch diesen Bubble-Run halt nochmal ins kollektive Bewusstsein irgendwie mehr sich gespielt hat und da vielleicht auch ein bisschen mehr von seinem Potenzial gezeigt hat, aber er hat es halt kontinuierlich so verbessert, dass du jetzt halt einen Second, vielleicht sogar einen First Seed im Westen hast und da, also klar, da haben alle Anteil, da hat Chris Paul Anteil, da hat der Coach Anteil, da hat Devin Booker Anteil, Mikal Bridges, aber trotzdem, Aiden natürlich, aber ja, wenn es um den Executive geht, hat James Jones schon ziemlich viel richtig gemacht, finde ich.
Würde ich auch so sehen. Dabei können wir es auch belassen. Ne?
Ja, also,
das ist eh nicht der spannendste Award. Und Presti dafür abfeiern, dass er 8 Millionen Picks hat, ist irgendwie auch kacke.
Ja, er muss ja was mit diesen Picks einmal abempfangen.
Eben.
Schauen wir mal. Also wenn wir in 5 Jahren immer noch davon reden, dass OKC ja Picks hat, dann wird's, ja.
Schauen wir mal. Dann machen wir mit All-NBA weiter.
Und im Endeffekt werden wir es so handhaben, weil du hast ja eine ausführliche Kolumne dazu geschrieben und deine All-NBA-Teams da benannt. Ich muss gestehen, ich bin noch nicht dazu gekommen, sie zu lesen. Werde es aber natürlich...
sie ist auch tatsächlich erst online gegangen, als wir aufgenommen haben. Deswegen ist es in dem Fall auch nicht allzu verwunderlich.
Es liegt nicht an mir. Das ist gut. Es ist immer gut.
Nicht ausschließlich.
Nicht ausschließlich, genau. Ich habe nur meinen Beitrag. Ich habe die Zeit schlecht eingeplant. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall wirst du mir so ein bisschen darlegen, wie du deine All-NBA-Teams zusammengestellt hast. Und ich werde dann meinen Kommentar dazu abgeben. Jetzt aber ganz vielleicht zum Einstieg. Also es gehört dann natürlich auch dazu, aber was ich jetzt für mich, weil ich habe natürlich auch meine All-NBA-Teams notiert, was ich wahnsinnig schwer fand einzuschätzen, sind tatsächlich die Nets, die drei Nets.
Ja.
Was man mit denen so macht.
Also ich finde, bei einem ist es ganz einfach, weil KD hat nicht mal die Hälfte der Saison gespielt, ist raus. Und interessanter wird es dann bei den Guards, da kommen wir dann, kommen wir später zu, würde ich sagen. Ich würde nämlich erstmal, ich fange mal mit dem First Team an und dann
ja.
Schauen wir mal weiter. Und vielleicht noch ein Disclaimer, weil es ist ja möglich, Embiid und Jokic beide ins First Team zu wählen und einen als Forward zu bezeichnen und einen als Center. Ich finde ja also schon länger, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, da nach Positionen aufzustellen. Also ich meine, so Jokic ist meistens der Point Guard bei den Nuggets und er ist halt der Center. Jetzt kannst du ihn noch als Forward wählen, aber nicht als Guard. Also, letztendlich ist das völlig bescheuert.
Genau.
Man sollte einfach draus machen, die 5 besten Spieler der Saison, die wähle ich jetzt. Ist mir völlig scheißegal, wie wir offiziell die Positionen nennen. Also allein schon LeBron hat das seit vielen Jahren ja eigentlich ad absurdum geführt, weil der jede Position spielt sozusagen.
Ja.
Und man ihn aber irgendwo reinquetschen muss. Und das ist, letztendlich sollte man, finde ich, einfach sagen, nö, wir machen die 5 besten Spieler, dann machen wir die 6 bis 10 besten Spieler und die 11 bis 15 besten Spieler und so stellen wir unsere All-NBA-Teams auf. So ist es aber Stand jetzt nicht und ich habe mich deswegen dafür entschieden, dass ich da nicht so tue, als wäre Embiid ein Power Forward, weil ich das einfach bescheuert finde und finde, die Leute sollte man so aufstellen, wie sie zumindest nominell ihre Position bekleiden. Auch Butler zum Beispiel ist als Guard wählbar, hat aber laut Basketball Reference 70% seiner Minuten als Small Forward und 30% als Power Forward gespielt und gar nicht als Guard. Und das ist halt schwierig. Dann lasst es entweder weg oder macht nicht solche komischen Kompromisslösungen, die das alles irgendwie verwässern. So.
Ja.
Naja, jedenfalls, das ist quasi meine Einführung, die auch der Grund ist, warum Embiid bei mir nur im Second Team ist. Aber fangen wir an. Also, das war jetzt schon wieder länger. First Team gibt für mich 3 Locks. Curry, Jokic und Giannis.
Ja.
Da gibt es für mich überhaupt kein Vorbeikommen. dann hat sich in dem, in einem für mich Dreikampf um den zweiten Guardspot hat sich Doncic knapp durchgesetzt. Second Team kommen wir dann gleich zu. Mhm. Und den letzten Forward-Platz habe ich Kawhi gegeben. Was ich ein bisschen schwierig fand, weil der letztendlich auch gar nicht so viel mehr gespielt hat als manch ein anderer. Ja. Und also vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, das ist relativ safe, aber er hat dann halt auch mal eine Weile gefehlt und hat im Endeffekt jetzt auch wieder, glaube ich, fast 20 Spiele verpasst oder sogar genau 20 Spiele. Ist auch, seitdem er zurückgekommen ist, nicht mehr ganz so effizient wie vorher. Aber ich glaube, so vom Gesamtpaket her ist es trotzdem immer noch derjenige, auf dem ich da quasi lande. Weil also das beste Point Differential hat halt LeBron unter allen Leuten, die ich da als Kandidaten habe. Hat aber auch die wenigsten Minuten gespielt. Mhm. Und Kawhi ist ziemlich nah dran, was das Point Differential angeht. Also hat, glaube ich, auch ein plus 12,2 oder sowas. Und LeBron ist irgendwie bei plus 13. Also es ist nicht weit auseinander. Mhm. Deswegen haben da die mehr absolvierten Minuten den Ausschlag pro Kawhi gegeben. Er hat, glaube ich, jetzt 330 Minuten oder so mehr gespielt als LeBron.
Okay, na gut, ist ja schon eine Ecke auf jeden Fall. Also ja, von daher, ja. Also ich habe es exakt gleich.
Siehst du mal.
Also okay. Da gibt's, wir weichen nicht ab und ich muss auch gestehen, aber also bei mir war jetzt Kawhi ein bisschen klarer als vielleicht bei dir. Also gerade im Vergleich zu LeBron, einfach weil ich finde, LeBron das schon sehr, sehr viel verpasst hat. Im Endeffekt, auch wenn er natürlich bis zu seiner Verletzung MVP-würdig gespielt hatte.
Ja, bis dahin war er halt, finde ich, der Beste. Ne? Und bei All-NBA, letztendlich, man kann sich das ja aussuchen. Solange die Leute irgendwie die Hälfte der Spiele absolviert haben, kann man die, glaube ich, im Prinzip alle wählen und sich selber aussuchen, wie man das gewichten möchte. Ja. Und ob man da sagt, also es gibt ja auch Leute, das habe ich auch im Dunkdown-Podcast zum Beispiel gehört, die sagen, Embiid ist zwar nicht der MVP, aber weil er halt die Minuten am besten genutzt hat, sollte er First-Team-Center sein.
Ja.
Kann man so definieren. Ich definiere es nicht so, aber also ich verstehe es auch, warum man das so macht. Weil wenn man sagt, wir waren jetzt die besten Spieler in dieser Saison, dann kann man natürlich eigentlich auch ausblenden, wie viele Minuten und so jemand gespielt hat. Aber dann, für mich führt das dann irgendwie zu weit, weil dann kannst du auch statt Kawhi, kannst du auch überlegen, ob du Durant reinpackst mit seinen 33 oder so absolvierten Spielen. Ja. Und kannst Harden wegen 35 guten Nets spielen, statt Doncic wegen knapp 70 guten Mavs spielen da reinnehmen und so. Das führt mir halt irgendwie so ein bisschen zu weit. Deswegen habe ich immer da so ein bisschen Kompromiss halt versucht zu finden. Also um dann so ein bisschen sich das zusammenzureiben, wer jetzt gerade den Vorzug hat.
Ja, das finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz, weil also es stimmt schon, ich meine, Zach Lowe hat, glaube ich, auch gesagt, dass quasi beim MVP geht es schon mehr so darum, wie wertvoll jemand ist. Und die All-NBA-Teams, da geht es dann halt also auch um den, also wer, wie du sagst, wer ist der Beste. Aber ich finde zum Beispiel, also für mich wäre jetzt Jokic, oder beziehungsweise Jokic gewinnt für mich nicht nur den MVP-Award gegen Embiid, also wir haben es vorher schon dargelegt, weil er jetzt viel mehr Minuten gespielt hat. Das ist halt ein Anteil, der es vielleicht im Endeffekt den allerletzten Ausschlag gibt. Aber du kannst trotzdem, also es ist jetzt nicht klar, dass Embiid der deutlich bessere Spieler als Jokic war dieses Jahr. Und deshalb finde ich, kannst du da eben sagen, passt dann Jokic für mich auch noch ins First Team. Und genau, und du kannst natürlich weiterhin argumentieren, dass LeBron reingehört, auch wenn er so viel verpasst hat ins First, Second, Third Team. Ich will ja nicht vorgreifen, obwohl er weniger gespielt hat, einfach weil er einfach in der Zeit, in der er gespielt hat, so extrem gut war und dann halt eben auch besser war als viele andere. Jetzt vielleicht noch ganz kurz, warum Luka als zweiten Guard, also was hat den Ausschlag gegeben? Ich nehme mal an, es war dann halt im Vergleich zu Chris Paul und Damian Lillard.
Ja, genau, das wären die anderen, also die drei plus Curry sind für mich ganz klar auch die First und Second Team Guards. Also
doch wieder vorgegriffen, sorry.
Kein Problem, wir machen ja jetzt dann eben im zweiten weiter. So von daher, ich finde bei Paul, der hat natürlich das beste Team um sich herum, hat aber auch, also er hat letztendlich von den dreien bei Weitem am wenigsten zu tun. Also nicht im Sinne von der kann halt chillen, sondern er hat halt ein runderes Team um sich rum, hat eine viel, viel niedrigere Usage und natürlich macht Chris Paul ganz viel, was subtil ist. Ne? Also er ist halt einer der besten Anführer der Liga, er ist unfassbar clever und hat das, finde ich, auch seinem Team eingeimpft. Also das merkt man schon, dass also sein Eindruck da einfach überall ist. Aber wenn man das vergleicht, wie viel Last Lillard und Luka schultern müssen, das ist halt, finde ich, dann schon nochmal eine andere Kategorie. Und also Ich finde das so ein bisschen schwieriges Gedankenexperiment, weil sowieso ja immer nicht eins zu eins vergleichbar ist. Aber wie würde es zum Beispiel aussehen, wenn Lillard die Suns hätte im Vergleich zu Chris Paul hätte die Blazers und Chris Paul hätte die Blazers über 2 Monate als McCollum und Nurkic gleichzeitig ausgefallen ist, hätte da quasi in jedem Spiel eigentlich 35 bis 40 Punkte machen müssen, damit sie gewinnen. So, natürlich ist das nicht 1:1 vergleichbar, aber das sind halt so Gedanken, die ich mir dazu teilweise mache. Mhm. Und ich finde, Doncic und Lillard haben da beide einfach mehr zu tun und machen auch extrem viel daraus. Also ja. Und zwischen den beiden war es dann bei mir am Ende letztendlich Nuancen. Also ich finde, das Playmaking von Luka ist noch ein bisschen auf einer anderen Stufe. Also einfach, weil er teilweise noch ein bisschen Leute in Szene setzt, die noch mehr von ihm abhängig sind. Also Lillard hat, also natürlich gab es diese ganzen Ausfälle, aber Lillard hat eigentlich mehr offensive Kompetenz an seiner Seite, als Luka das überwiegend hat, finde ich. Und deswegen, also er holt, finde ich, gefühlt sogar fast noch ein bisschen mehr daraus. Als Scorer sind sie vergleichbar. Also Lillard ist ein besserer Shooter, aber letztendlich, so wenn man sich die Zahlen da anguckt, das ist durchaus ähnlich. Da würde ich Lillard vielleicht kleine Vorteile geben. Defensiv ist dafür Luka der Spieler mit etwas mehr Impact, einfach weil er größer und schwerer ist und sich in dieser Saison erstmals so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben habe, ich versuche das jetzt mal. Und dadurch kann er halt einfach gleich schon ein bisschen mehr Einfluss nehmen, als das ein Lillard kann mit seinen körperlichen Limitationen, der auch, also man muss auch sagen, Lillard ist auch einfach kein besonders guter Verteidiger. Er versucht schon was, aber er ist da einfach nicht so gut und deswegen knapp pro Doncic, aber also ich nehme es auch niemandem übel, der jetzt sagt, Lillard muss das sein.
Ja, also war wahnsinnig, wahnsinnig eng. Also ich habe auch hin und her überlegt, auch die Stats hin und her verglichen und auch, wie du sagst, weil sie halt einfach beide ihr Team schon extrem tragen müssen und es irgendwie auf andere Arten tun. Aber ich denke schon so, also dass halt Luka defensiv noch einen größeren Impact hat und halt dieses Playmaking nochmal ein bisschen entscheidender ist einfach und halt eben auch, weil die Firepower nicht so da ist, glaube ich, dann passt es, glaube ich, ganz gut. Wer sind deine Forwards und Center?
Also Center haben wir auch schon gesagt. Ja. Das ist Joel Hans.
Ja.
Forwards ist halt dann spannend. Also bei mir sind es Jimmy Butler und LeBron. Mhm. Bei LeBron muss man halt das ultimative Abwägen gegenüber Randall machen, weil 43 Spiele versus die meisten Minuten der gesamten Liga. Aber der eine ist halt der viel bessere Spieler. Und es reicht, finde ich, gerade so. Also was er abgeliefert hat über die Saison, auch an quasi Stichprobe, dass man das so als groß genug bezeichnen kann. Und wenn LeBron 50 gemacht hätte, wäre für mich First Team Forward, so ist er im Second Team und das finde ich okay. Also ich finde, er hat in dieser Saison auch defensiv wirklich einen ziemlich großen Impact gehabt. Das lässt sich auch an den Zahlen ablesen und ist halt der mit Abstand wichtigste Offensivspieler seines Teams. Also man merkt das, wie die Lakers ja teilweise auch offensiv eingebrochen sind, seitdem er nicht mehr da ist. Also ich meine, letztendlich muss man für LeBron, glaube ich, nicht mehr viel argumentieren. Jeder weiß, was er macht. Bei Butler ist es halt eine Zeit lang ein bisschen unterm Radar geflogen, wie gut er war. Dann ist es ein bisschen übertrieben geworden, als Leute gefordert haben, er sollte jetzt am besten auch gleich MVP werden, weil die Heat mal 5 Spiele am Stück gewonnen haben. Mittlerweile hat sich das wieder so ein bisschen gefangen, aber er spielt einfach unterm Strich die beste Saison seiner Karriere. Also hat in sehr, sehr vielen Kategorien, gerade Career Highs, hat, ich glaube, das höchste Offensiv-Rating seiner Karriere ist die höchste True Shooting Percentage, glaube ich sogar, obwohl er ja keine Dreier mehr nimmt, aber halt einfach seine Wurfdiät passt. Ja. Also er macht eigentlich als Swingman macht er relativ wenig Sinn in der heutigen NBA. Also dass er so gut ist, macht eigentlich keinen Sinn, weil er halt von draußen einfach nicht mehr wirft. Aber ich finde, sein Einfluss bei den Heat ist einfach auch überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Und ich glaube, mit ihm haben sie eine Bilanz von 33-19, also schon die Bilanz von einem Top-Team, was sie über die Saison insgesamt nicht waren. Aber man kann ihn ja nicht dafür bestrafen für die Zeit, wo er nicht dabei war. Und in der Zeit, wo er dabei war, waren sie einfach sehr gut. Eben, ja, natürlich, natürlich. Also. Er hätte sich nicht verletzen dürfen, hätte auch nicht ins Corona-Protokoll gedurft. Genau. Er hätte einfach, eine richtige Anführer tun das.
Ja, eben.
Aber
die passen auf
echte, ihren Körper echte auf. Gewinnertypen kommen dann einfach rechtzeitig zurück und jetzt passt es ja auch bei den Heat. Und sie sind halt trotzdem, also zum richtigen Zeitpunkt auf einem sehr hohen Niveau unterwegs und dann doch auch wieder wahrscheinlich relativ ungemütlich in den Playoffs.
Das ist ziemlich sicher. Also, und von daher, Butler, geht da gut rein. Also mein Gedanke beziehungsweise mein Abwägen war eigentlich im Endeffekt, also LeBron habe ich auch, Embiid natürlich auch, zwischen auch Butler und Paul George.
Ich wusste, dass Paul George mich noch einholen würde in dieser Konversation.
Oh, ist er bei dir gar nicht dabei oder was?
Ja, aber es war auch so ein ganz, ganz später Wackelkandidat und ich fühle mich irgendwie schmutzig dabei, aber Sag mir mal kurz deinen Paul George Case. Ich weiß nicht, ob ich da einfach nur ein Hater bin oder einfach irgendwas nicht sehe, was andere Leute sehen.
Also erstmal, ich glaube, Paul George hat, also wenn wir mal einfach nur davon ausgehen, bevor wir ein Spiel von Paul George gesehen haben, hat aufgrund der letzten Jahre so ein bisschen in der Wahrnehmung uns ein bisschen, er muss ein bisschen mehr machen, dass wir ihn positiv sehen, als es vielleicht bei anderen so, als bei anderen der Fall ist. Habe ich so den Eindruck. Also wir hatten auch schon Paul George in MVP-Konversation, aber mittlerweile, also aufgrund dieser Mischung aus seinen Aussagen, die natürlich maximal unglücklich sind, größtenteils oder in sehr, sehr vielen Fällen, und eben diesen Problemen, die er in den Playoffs immer wieder hatte und vor allem auch in der Bubble irgendwie letztes Jahr hatte, habe ich so den Eindruck, okay, und was eben danach auch dann so ans Licht gekommen ist, dass wir Paul George grundsätzlich mal ein bisschen negativer sehen. Ich habe dieses Jahr aber so den Eindruck, also du hast ja schon gesagt, also Paul George spielt im Endeffekt, trifft 46% aus dem Feld oder fast 48% aus dem Feld, 41% von draußen, nimmt bei fast 8 Versuchen 86,8% frei, hat ein Net-Rating von 11,3 und spielt beim drittbesten Team der Liga, nicht der Liga, der momentan noch der Western Conference, und hat deshalb das auch irgendwie, bei dem es auch eine große Fluktuation gab, also bei dem alles so ein bisschen, also sie hatten, also Playmaking ist ja seit Anfang der Saison ein Problem, Luke Kennard wurde geholt, hat nicht richtig funktioniert, Serge Ibaka ewig lang draußen gewesen. Es war immer so, die Clippers waren eigentlich das ganze Jahr nicht so richtig rund und Paul George hat aber trotzdem quasi einen riesen Beitrag dazu geleistet, dass sie halt trotzdem momentan auf Platz 3 im Westen stehen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Lakers durch die Verletzungen so ein bisschen abgerauscht sind, dass andere Probleme hatten, aber ich finde, dass vielleicht eher, ja, wie gesagt, es ein bisschen schwerer hat, dass wir ihn positiv sehen, aber trotzdem im Endeffekt eigentlich eine sneaky, sehr gute Saison gespielt hat, auch wenn sein Scoring jetzt nicht so heraussticht, wie es schon mal herausgestochen ist. Es gibt 23 Punkte, macht er gut 23 Punkte im Schnitt.
Ja, 23,5. Und sehr effizient, also wie du schon gesagt hast.
Genau, sehr, sehr effizient.
Was True Shooting angeht, auf jeden Fall auch, glaube ich, wieder beste Saison seiner Karriere.
Ja. Also
ich meine, bei den Clippers haben ja alle die besten Quoten ihrer Karriere, deswegen
das
kann man dann einfach pauschal drüberlegen über die Saison.
Ja, genau, weil gehört zum guten Ton. Und ja, also wie gesagt, ich finde es nicht eindeutig gegenüber Butler und ich will ihn jetzt auch nicht zwingend Butler vorstellen. Ich finde, er ist eigentlich relativ nah dran. Also er ist Turnover-anfällig, das ist so ein bisschen vielleicht, wenn du sagen willst, also ist aber vielleicht auch eben dem geschuldet, dass er eigentlich so ein bisschen mehr machen muss, als er, also was Playmaking angeht, als vielleicht in Anführungszeichen gut für ihn ist. Und da so ein bisschen vielleicht dann, ja, wie gesagt, Dinge tun muss, die er vielleicht sonst gar nicht tun sollte. Und ich tue mich echt schwer.
Also ich glaube, ich würde. Da komme ich langsam ins Wanken, weil, also, Jimmy Butler hat, finde ich, eine schwierigere Rolle als Paul George.
Und ja, aber sie passt zu Jimmy Butler. Weißt du, wie ich meine?
Ja, gut. Nehmen wir mal an. Aber Paul andererseits, George, als sekundärer Scorer ist doch Paul George auch ganz gut aufgehoben.
Ja, das stimmt.
Also aber ich finde, die Rolle passt eigentlich schon ziemlich gut zu ihm.
Ja, aber nehmen wir an, sie hätten einen halbwegs kompetenten Playmaker noch permanent an seiner Seite. Also, dass ja, er Rondo. Nicht... Ja, jetzt mittlerweile. Ja, aber wann kam Rondo? Also, nehmen wir an, sie hätten von Anfang an Rondo gehabt. Dann könnte, also es ist natürlich auch Mutmaßung, aber dann könnte es ja ein bisschen anders aussehen. Ich glaube nicht, dass die Rolle, die Paul George grundsätzlich zugedacht ist, nicht so gut zu ihm passt, aber dadurch, dass die Clippers eben diese Playmaking-Fragezeichen haben und auch ein bisschen Mutmaßung, dass er da vielleicht ein bisschen mehr machen muss, als, wie gesagt, gut für ihn ist, was jetzt seine Turnover angeht. Mit Rondo kann sich das natürlich alles und könnte sich das auch in den Playoffs dann irgendwie anders entwickeln. Aber wie gesagt, ich glaube, Paul George ist nicht mehr so unser Darling. Aber spielt eigentlich eine sehr, sehr gute Saison. Und vielleicht habe ich ihn mit Second Team ein bisschen zu hoch gesetzt. Vielleicht passt Butler besser in Second Team und George in Third Team. Aber ja.
Ja, es ist also. Ich will gar nicht behaupten, dass George irgendwie keine gute Saison spielen würde. Ich finde, er spielt eine saugute Saison. Also auch gerade was halt diese Effizienz angeht und so. Und er hatte auch Stretches, wo er ja teilweise auch richtig übernommen hat. Also wie du schon gesagt hast, war ja auch in dieser Saison irgendwie eine relativ hohe Fluktuation bei den Clippers. Und Kawhi hat mal gefehlt, er natürlich auch. Aber insgesamt eine sehr gute Saison. Ich bin nur, bisher tue ich mir ein bisschen schwer, damit die anderen Leute, die ich dann vor ihm habe, über ihn zu sehen. Und bei Butler finde ich einfach, dass er eine schwierigere Rolle hat und diese besser ausfüllt. Also kurz gesagt. Und das spricht dann für mich beides für ihn.
Okay, ja, also wie gesagt, ich würde Butler, also du hast mich eigentlich überzeugt, Butler ins Second Team zu nehmen, aber Butler hat vielleicht nur in der Theorie die schwierige Rolle, weil wie gesagt, weil ich glaube, dass George halt eben aufgrund der Zusammenstellung des Clippers-Kaders eigentlich, also in der Theorie hat er diese Rolle des sekundären Scorers, der halt der verteidigt und halt vorne Dreier trifft, hin und wieder übernehmen soll. Aber vielleicht ist die Rolle in der Praxis in diesem Jahr häufig größer gewesen, als es ihm theoretisch zugedacht ist.
Okay, aber dann ist Butler der bessere Spieler.
Oder? Ich würde das gar nicht, und ich meine, ich habe ein Jimmy Butler Trikot im Schrank, also ich würde es gar nicht zwingend leugnen. Also von daher, ich bin überzeugt, ich streiche Paul George aus meinem Second Team und packe Jimmy Butler rein.
Okay, Vogelwild wird es dann beim Third Team. Aber also ich bin eh schon gespannt, weil damit habe ich mich brutal schwer getan. Ja. Du hast ja auch schon gesagt, dass du bei den Nets am Hapern warst. Mhm. Ich auch. Ich habe letztendlich, also bei allen Guards, die ich in Erwägung gezogen habe, war für mich Harden der Beste in dieser Saison eigentlich. Und zwar über 35 Spiele bei den Nets. 35 ist nicht die halbe Saison. 8 Spiele, die er bei den Rockets gemacht hat, werte ich ihm nicht positiv. Damit ist er raus für mich. Also er hat unterm Strich zwar in dieser Saison genauso viele Spiele absolviert wie LeBron, stand jetzt.
Ja.
Aber 8 davon waren, also da kann mir keiner erzählen, dass er da All-NBA-Niveau gespielt hat. Es geht um 35 Spiele bei den Nets. Ja. Und diese 35 Spiele waren überragend. Also ich habe das ja zu dem Zeitpunkt auch gesagt. Zeitweise ist er jetzt gerade der beste Spieler der Liga. Und ich würde das sogar so unterschreiben immer noch, dass er halt da über ein paar Wochen mehr abgeliefert hat als jeder andere. Aber es waren 35 Spiele. Es ist nicht die halbe Saison. Ich glaube, er wird es schaffen, weil andere Leute ihn da vielleicht ein bisschen weniger streng sehen als ich. Aber ich finde, da wir andere gute Guards haben, ist er es nicht. Ja.
Bei mir ist er auch nicht drin und genau aus den Gründen. Und wenn du sagst, eben diese 35 Netzspiele, dann müssen wir im Endeffekt dann auch drüber nachdenken, ob wir nicht Kevin Durant mit reinnehmen, weil der hat nämlich 33 Spiele gemacht und hat, ja. Also wenn wir Harden reinnehmen, weißt du?
Mit 35 ja, ich weiß. Und Anthony Davis hat 34. Können wir auch überlegen.
Und Durant kommt nach einem Jahr Pause zurück mit einer der beschissensten Verletzungen, die du im Basketball haben kannst und legt 27,5 Punkte bei 54, 46, 88 aus dem Feld plus Freiwürfe auf. 7 Rebounds, 5,3 Assists. Und sieht offensiv nicht genauso, aber teilweise wie der aus, den wir auch vor seiner Verletzung gesehen haben. Und dann im Endeffekt, wie gesagt, wenn du Harden reinnimmst, finde ich, muss man mindestens mal über Durant auch reden. Und dann wird es halt irgendwann schwierig. Ja. Und ich finde schon, dass man diese Rocket-Spiele, weil wir bewerten ja diese ganze Saison, und dass das dann irgendwie so ein bisschen mit reingeht, also zumindest mitzählen muss oder sollte. Und deshalb stimme ich dir dazu. Und er ist bei mir auch nicht drin.
Dann lass uns doch direkt mit dem dritten Net weitermachen.
Ja.
Hast du Kyrie drin?
Ich habe Kyrie drin. Und zwar erstens, ich war nämlich überrascht, dass Kyrie 52 Spiele gemacht hat. Ich hätte nämlich gedacht, es wären weniger gefühlt. Und in diesen 52 Spielen ist er halt einfach verdammt gut gewesen. Das muss man halt einfach mal so sagen. Bei allen Nebengeräuschen, bei allen Pausen, die er sich genommen hat, aber es ist halt, Kyrie spielt halt eine verdammt gute Saison. Und wir sprechen nicht über das First Team, nicht über das Second Team, wir sprechen über das Third Team, und ich denke, da gehört er dann eigentlich rein. Also ich weiß nicht, soll ich jetzt nochmal irgendwelche Counting Stats aufzählen oder haben wir es jetzt
eigentlich? Nee, passt schon. Ich glaube, wir wissen, was Kyrie kann und was er macht. Und
also 50, 40, 90 quasi, mehr oder weniger. Also
Wenn er auf dem Court stand, gab es eigentlich fast überhaupt nichts dran auszusetzen. Oder es gab überhaupt nichts daran auszusetzen, was er in dieser Saison gemacht hat. Was ich halt schwer fand, weil er war einer von drei Schlusskandidaten, nachdem ich vorher schon diverse eliminiert habe. Also zum Beispiel Booker und Holiday und Conley und Mitchell, die waren da alle irgendwie so ein bisschen mit in der Verlosung. Ich habe auch kurz über LaVine nachgedacht. Aber gedacht,
ich auch. Gut, ich meine, ich habe viel andere über LaVine nachgedacht, aber
ich weiß, das ist quasi so ein bisschen das Motto des letzten Jahres bei dir. Aber bei mir ist die Entscheidung für die drei Guard-Plätze zwischen deinem allerliebsten Lieblingsspieler Trae Young, Bradley Beal und Kyrie Irving gefallen. Und Kyrie Irving ist runtergefallen.
Weil
er der Einzige ist.
Nein!
Er ist der Einzige.
Trae Young leid, statt Kyrie, oder was?
Ja, hätte Kyrie die Hawks zu dieser Saison geführt? Mal ganz ehrlich, also
hat Trae Young die Hawks zu dieser Saison geführt?
Die Offense, wenn Trae Young drauf ist bei den Hawks, ist um plus 12 besser. Der einzige Guard, der besser ist, was das angeht, ist Steph Curry. Natürlich spricht das einerseits auch dafür, dass die Hawks lange nicht so gut darin waren, ihn zu ersetzen, wenn er runtergegangen ist. Ne? Deswegen, also Kyrie hat ein komplett anderes Team, deswegen ist das schwerer miteinander zu vergleichen. Aber Trae Young hat einen riesengroßen Impact. Und ich finde, das fliegt völlig unter dem Radar, weil sich alle Leute immer so darauf konzentrieren, oh, der schindet Fouls, der sieht komisch aus, der nimmt bescheuerte Dreier. Gehe ich teilweise mit. Aber er ist halt auch irgendwie einer der drei, vier, fünf besten Passer der Liga.
Nein, also
Ja. Also zwei der Top 5 Assist-Kombinationen sind er auf Collins und er auf Capella. Und dieses Team lebt offensiv, auch wenn sich Bogdanović über die letzten Monate schon sehr gefangen hat, lebt ja immer noch einfach ziemlich krass von ihm. Und ich finde, wenn jetzt, also ich glaube, was einfach die Rolle angeht, ist das, was Trae Young gemacht hat in dieser Saison, schwieriger und vielleicht ein kleines bisschen höher zu werden. Zumal er nicht zwischenzeitlich gesagt hat, ich bin jetzt weg, aber ich sag's meinem Team eigentlich auch nicht, sondern ich mache jetzt einfach mal eine Weile Pause und dann mache ich das auch noch mal später.
Aber ist das nicht der größte Haken, den wir Kyrie geben können? Also das halt genau, nehmen wir mal an, diese zwei, also sie sind passiert, aber diese zwei Pausen hätte es nicht gegeben, würden wir da nicht anders über Kyrie sprechen? Also oder sagen wir mal, er wäre einfach die Pausen jetzt gegeben, aber wäre, keine Ahnung, offiziell, weil er wäre krank gewesen, hätte sich ein Knöchel verstaucht, was auch immer.
Nein, wir sind ja bei Nuancen. Also ich meine, darum geht's ja. Aber und, also Trae Young hat halt einfach mehr gespielt. Also letztendlich, das ist dann schon auch noch ein Punkt. Und wie gesagt, ich finde, die Rolle ist halt schwieriger.
Ja, wobei ich bei Trae Young, und ich sage jetzt mal Trae Young ehrlich, also Trae Young ist offensiv extrem gut. Und wie du sagst, er ist einer der besten Passer. Und er hat er kann auf jeden Fall, er leitet so eine Offense sehr, sehr gut an teilweise. Er leitet sie sehr, sehr gut an. Ich glaube halt, die Hawks, also ich tue mich schwer zu sagen, Trae Young hat die Hawks jetzt dahin geführt. Also er ist sicherlich derjenige, der am meisten den Ball in der Hand hat und der dieses Ding ein bisschen dirigiert, deswegen stimmt es in eine Richtung schon. Aber irgendwo, einerseits, klar, war kam dieser Coaching-Wechsel und diese große, ich gucke jetzt nicht jedes Hawks-Spiel, aber der große Turnaround kam ja auch damit, dass Bogdanović sich so ein bisschen wieder reingespielt hatte und dann halt so ein bisschen wieder da war und nicht. Und eben Capella hast du ja angesprochen, der als Rimrunner und Defensiven einen großen Impact hatte. Also ich glaube halt, dass die Hawks allgemein sich einfach gesteigert haben und einfach allgemein mehr Sinn ergeben dieses Jahr. Und dass deshalb, und ich will gar nicht sagen, dass die Rolle von Young leicht ist, aber ich weiß nicht, ob ich das, was er geschafft hat, ich finde es immer schwierig dann zu sagen, okay, derjenige hätte es in der Situation nicht geschafft oder derjenige hätte es geschafft oder wie auch immer. Ich sehe, für mich ist aber Kyrie der bessere Spieler als Trae Young.
Da würde ich mitgehen, ja.
Und
deswegen ist es für mich auch brutal schwierig, was ich sage.
Und ja, genau. Und deshalb würde ich ihn auch aufgrund der Saison, dessen, was er gezeigt hat in der Saison, weil es halt eben, wenn er gespielt hat, und wie gesagt, es waren immerhin 52 Spiele, würde ich das noch leicht über Trae Young sehen, einfach weil Kyrie's auch irgendwo so ein bisschen konstanter gezeigt hat, eigentlich. Also es gab auch bei Trae Young in diesem Jahr so ein bisschen.
Wenn er Bock hatte zu spielen.
Wenn er Bock hatte zu spielen, ja. Was er ja oft genug getan hatte, quasi.
Ja.
Also ist aber, also ich kann dein Case akzeptieren und ich muss sagen, wie gesagt, Trae Young, es sollte auch nicht so sein, Trae Young ist quasi wie Paul George, quasi hat es bei mir auch ein bisschen schwerer, deswegen ich versuche das auf jeden Fall abzulegen, gelobe ich hiermit. Und er gehört auf jeden Fall in die Konversation und es ist, wie du es dargelegt hast, es ist nicht ganz so überraschend, wie ich im ersten Moment dachte. Aber ich würde Kyrie trotzdem noch drüber sehen.
Ja, ich nehme dir das auch nicht übel. Ich finde auch, Kyrie hat einen Case und ich glaube, im Endeffekt wird er wahrscheinlich auch mehr Stimmen bekommen. Aber irgendwie, ich habe so die letzten Tage halt so ein bisschen drüber nachgedacht und irgendwie, vorher hatte ich Kyrie auch schon fix quasi da drin, weil er ja auch Phasen hatte, wo halt die anderen beiden nicht dabei war und wo er dann übernommen hat und wo er das halt auch sehr gut gemacht hat und so. Aber irgendwie finde ich, kommt einem Trae Young da so ein bisschen zu kurz, was er halt in dieser Saison geschafft hat. Und da gab es halt, wie gesagt, nicht unbedingt diese Ausfälle. Also Kyrie versus Beal ist mir fast schwerer gefallen. Also ich hatte mich zuerst für Young entschieden.
Okay.
Wobei Beal halt auch so, der hatte seine dominanteste Phase der Saison, als die Wizards halt eigentlich ziemlich verheerend waren. Und dass sie jetzt in letzter Zeit besser geworden ist, hat ja zu einem sehr großen Anteil auch damit zu tun, dass Westbrook sich gefunden hat. Mhm. Aber gleichzeitig, wenn man so über die gesamte Saison das betrachtet, war auch bei ihm irgendwie der Schwierigkeitsgrad war höher. Er musste mehr tun. Er hat insgesamt, finde ich, auch mehr getan. Er hat sich halt nicht diese Pausen genommen und ist ja auch, auch hier jetzt Counting Stats und so, hat die zweitmeisten Punkte dieser Saison aufgelegt. Aber das war für mich jetzt auch nochmal ein ziemlich enges Rennen zwischen Beal und Irving. Aber wer ist denn eigentlich dein zweiter Guard im
Team?
Ist Beal, okay.
Ja. Nicht Levine, ja. Auch wenn ich lange drüber nachgedacht habe, aber.
Ja. Natürlich. In Sachen Effizienz ist Levine eine ganze Stufe über Beal zum Beispiel anzusiedeln. Aber
ja, und jetzt mal ganz ehrlich, wenn Levine nicht diese zwei Wochen raus gewesen wäre, ist es jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, dass die Bulls vielleicht im Play-In stünden. Jetzt. Ich sag nicht, dass es so wäre, aber also es ist halt, also er ist halt zum ungünstigsten Zeitpunkt, musste er halt irgendwie pausieren und das hat so ein bisschen die Saison versaut. Und wenn er da, wenn wir dann so ein bisschen drüber reden, okay, er hat halt quasi, er hat sich gesteigert, wie führt das Team dann Richtung Playoffs? Ist es nochmal vielleicht eine andere Argumentationskette, aber also ist es so für mich okay, wenn er nicht drin ist. Schon, also ich würde das Spiel. Und Biel hat halt, ist halt teilweise auch absolut eskaliert und deshalb ist es auch in Ordnung.
Ja. Ja, aber also irgendwie, ich glaube, wenn ich einen eliminieren würde von den Guards, dann halt eher Biel und eher Irving rein. Aber
okay.
Es ist, vielleicht fällt jetzt auch am Wochenende die Entscheidung, indem Kyrie einfach nochmal sagt, nö, ich spiele nicht und Biel nochmal 70 Punkte macht und dann fühle ich mich wohl.
Okay, dann
ich vielleicht geht es auch in die andere Richtung. Mal gucken.
Klar,
Biel sagt, Biel ja vielleicht auch gar nicht mehr spielt.
Biel spielt ja gar nicht mehr, oder? Bis zum Play-In spielt er auch nicht mehr.
Naja, ist fraglich. Man weiß, also okay. Ich glaube, offiziell ist das noch nicht.
Okay.
Jetzt geht es ja für die Wizards noch um was, weil die Buletten brutal Druck machen.
Und der heiße Atem des Stiers. Ne?
Ja, aber komm, machen wir es fertig. Center, ja. klare Geschichte, Rüdiger. Oder Rüdiger, hast du
Bam?
Rüdiger. Nee. Okay. Randall,
ja.
Habe ich drin.
Habe ich auch drin.
Und dann war um den letzten Platz ging es bei mir zwischen Zion, Tatum und George. Zion, wenn er die ganze Saison über Point Zion gewesen wäre, wäre er, glaube ich, mein Pick gewesen. Hm. War er aber nicht. Deswegen ist er es auch nicht. Was die Schwierigkeiten mit George angeht, habe ich dir schon gesagt. Also ich finde, George und Tatum sind teilweise ein bisschen vergleichbar mit dem, was sie machen. Und ich würde aber sagen, also George hat ein bisschen effizienter gescored. Tatum hat mehr gescored, hat, finde ich, die komplexere Rolle, weil er die erste Option war und das eigentlich immer, während George zumindest relativ oft sehr viel Shooting und ein viel, viel besseres Team um sich herum hatte. Deswegen, dass seine Effizienz höher ist, finde ich jetzt nicht so beeindruckend, weil sollte sie sein in dem Fall. Und ich finde halt, bei George ist der konstantere Verteidiger über die Saison. Das muss man so anerkennen. Und ich glaube auch insgesamt der konstantere Spieler. Tatum hatte dafür die höheren Höhen, hat aber auch teilweise die tieferen Tiefen, muss man dazu sagen. Aber insgesamt war es eigentlich vor allem einen Monat, wo er halt diese Covid-Probleme hatte und die ihn dann ja auch nachträglich noch mit der Atmung beschäftigt haben und so. Aber wenn man das so ein bisschen rausrechnet und sich dann das Gesamtwerk anguckt und also auch schaut, dass Tatum auch insgesamt mehr gespielt hat und so und mehr Punkte und alles Mögliche, hat mich seine Saison einfach ein kleines bisschen mehr beeindruckt. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt irgendwie so die insofern die Homer-Eindrücke sind, weil ich die Celtics mehr gesehen habe als die Clippers. Das ist nämlich einfach so. Das gebe ich auch unumwunden zu. Aber ich frage mich halt die ganze Zeit, was ist denn das eine Argument, was jetzt heißt, George war jetzt irgendwie viel besser? Also abgesehen von Effizienz. Und wie gesagt, ich finde die Effizienz nicht überraschend.
Aber wobei, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob du Georges Rolle damit nicht zu, in Anführungszeichen, gering schätzt. Also klar, also er hat Kawhi an seiner Seite und ist damit nicht zwingend die erste Option. Aber trotzdem, ich meine, Tatum hat Brown an seiner Seite. Brown ist nicht Kawhi, klar. Und Tatum ist tendenziell halt der wichtigere Offensivspieler. Aber trotzdem ist es, glaube ich, also ich finde es schwierig, dann nur zu sagen, okay, in dem Fall, Georges Rolle ist ein bisschen einfacher, weil er bessere Mitspieler um sich herum hat. Deswegen ist es
Nein, nicht nur das. Also Tatum kreiert mehr für sich und andere. Das ist ja zu belegen.
Ja, klar. Aber trotzdem dann zu sagen, also ich weiß nicht, ob der Rückschluss zu sagen, okay, deswegen ist jetzt die höhere Effizienz bei George nicht so beeindruckend, ob der so gut passt, bin ich mir nicht sicher. Also kann natürlich sein. Also natürlich ist es einfacher, quasi effizient zu sein oder die Voraussetzungen effizient zu sein, wenn du weniger für andere kreieren musst, wenn du einen Kawhi an deiner Seite hast, wenn du auch sonst vielleicht bessere Mitspieler an deiner Seite hast. Dass die Voraussetzungen besser sind, kann ich sagen, aber trotzdem musst du es ja irgendwo nutzen. Deswegen, ich würde es jetzt nicht unbedingt also im Endeffekt nutzt George das ja schon, bestmöglich ist schwierig zu sagen, aber schon sehr, sehr, sehr gut aus, diese Voraussetzungen. Und das, finde ich, ist schon, spricht für ihn. Und ich finde, dass er der bessere und konstantere Verteidiger ist, spricht auch für ihn. Also ich finde es auch eng. Also du hast ja gesagt, dass er viel besser ist. Würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich glaube halt nur, dass George insgesamt also auch keine einfache Saison hatte bei den Clippers. Also vielleicht einfacher als die von Tatum, aber dass trotzdem seine Leistungen insofern vielleicht für mich jetzt minimal, also auch aufgrund der Konstanz, aufgrund der Effizienz, vielleicht minimal über der von Tatum stehen, Wobei man natürlich bei Tatum, klar, ich meine, er war halt einen Monat hat er diese Covid-Probleme und hat sie halt immer noch, oder hat sie halt längere Zeit gehabt und das darf, also fließt mit ein auf jeden Fall oder muss auch mit einfließen. Trotzdem irgendwo, für mich ist George dann halt einfach der etwas konstantere und daher etwas bessere Spieler einfach noch gewesen. Aber wie gesagt, aber jetzt marginal im Endeffekt. Also Tatum, wenn Tatum jetzt da drin steht, ist Tatum jetzt ja nicht falsch in dem Sinne. Ist einfach nur, da sind wir halt dann wieder bei dem, was man persönlich jetzt irgendwie so ein bisschen mehr gewichtet irgendwo.
Ja, ob man zum Beispiel wichtiger findet, oder nicht wichtiger, aber ob man eine optimale Second Banana oder eine nicht ganz optimale First Banana bevorzugt. Weil letztendlich geht es darum.
Ja.
Und auch bei Randall versus George, weil Randall ist auch nicht der perfekte, nicht die perfekte First Banana, ne?
Ja.
So, das wissen wir. Die Knicks sind ja kein gutes Offensivteam.
Ja.
Aber er liefert halt unfassbar viel ab in dem Rahmen seiner Möglichkeiten. So.
Bei Randall finde ich,
Bei
Randall finde ich halt auch immer wieder ganz geil. Wir haben immer gesagt, dass irgendwie so dieser Anreiz für irgendwelche Stars zu den Knicks zu gehen und Knicks wieder zu beleben, das muss ja riesig sein, weil dann bist du ja Legende. Ich meine, Julius Randale hat die Knicks wieder belebt. Also allein deshalb ist er ja schon eine Legende. Also das.
Ja. Ich glaube, also ich meine, er wird ja auch gehypt wie wenige Spieler aktuell und hat er in dem Fall aber auch verdient, weil niemand hat es ihm und niemand hat es den Knicks zugetraut in dieser Saison.
Auf jeden Fall.
Vielleicht selbst.
Der mit Sicherheit. Ganz kurz, ich meine, Booker haben wir gar nicht so richtig besprochen. Ne? Da ist einfach, habe ich aber auch jetzt bei Zach Lowe gehört. Also ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht ganz so tief in die Advanced Stats reingesprungen, aber dass seine Effizienzwerte halt einfach mit den anderen nicht so gut mithalten konnten, sozusagen.
Ja, kann man im Endeffekt so sagen. Es ist halt auch, ich glaube, dass viele Leute sich bei den Suns jetzt einfach auch ein bisschen mehr auf Chris Paul konzentrieren. Also auf, ich meine, Wähler jetzt, was so die Stimmvergabe angeht und dass Booker, er ist ja auch relativ langsam in die Saison gestartet. Er hatte dann, war das der April oder war das der März, wo er dann Spieler des Monats geworden ist, also wo er dann quasi seinen Output auch extrem gesteigert hat, aber es war jetzt nicht so die ganze Saison über. Und ich glaube, im Endeffekt, es ist halt so eine Situation, wo man einfach aussortieren muss. Und das, also, ich finde, es hätte in dieser Saison bestimmt 25 Leute gegeben, die man in vielen Jahren eigentlich ohne Probleme hätte aufstellen können. Also auch Mitchell vor seiner Verletzung wäre ja eigentlich ein safer Kandidat gewesen, auch wenn er nicht der effizienteste ist, aber irgendwie willst du halt wahrscheinlich die Jazz dann auch so ein bisschen honorieren. Bam Adebayo, eine überragende Saison gespielt. Capella wäre auch noch ein Center, der so in den Jahren, wo Jamal McLaurin All-Star geworden ist, wäre Clint Capella wahrscheinlich auch ins All-NBA-Team gekommen und so. Ne? Also ich finde, es gibt einfach unfassbar viele Kandidaten und man muss halt Chris dann Middleton irgendwo
nicht zu vergessen.
Genau, Chris Middleton. Irgendwo muss er halt einfach aussortieren. Auch Jaylen Brown, ne? Also statistisch wäre da ja auch ein Case da, wenn ich ihn jetzt am Ende nicht gewählt hätte oder so. Aber es gibt ganz viele, für die man argumentieren kann. Ich glaube, insofern fällt dann Booker vielleicht auch einfach so ein bisschen runter, ohne wirklich was Schlimmes dafür getan zu haben, dass er das verdient hat. Weil ich finde, bei Booker muss man auf jeden Fall auch hervorheben, wie er sich defensiv diese Saison verbessert hat.
Ja. Ist halt weiterhin der meist unterschätzte Spieler der Liga, oder was war es damals? Oder der most hated Player, oder?
Nee, meist unterschätzt, glaube ich.
Aber ja, nee, stimmt. Also wie gesagt, also es ist halt im Endeffekt doch eine subjektive Wahl, auch wenn man versucht, wenn man sich vieles durch Zahlen erklären möchte, aber irgendwo kann man es, glaube ich, doch nicht ganz abschütteln. Aber es ist halt
auch okay, weil sonst kann man auch einen Algorithmus drüber jagen und das macht ja auch keinen Spaß.
Genau. Und der Punkt ist ja irgendwie auch, wenn ich jetzt noch wüsste, was der Punkt wäre, den ich gerade nennen wollte. Ja, eben genau. Ich hab's wieder. Wir reden ja immer drüber, dass halt, also dieses, oh nee, das kann jetzt nicht sein und wie, du guckst ja gar nicht. Es ist ja nicht, dass man die anderen dann auf einmal nicht zu schätzen wüsste, sondern es ist halt einfach nur, also es ist nichts gegen irgendwelche anderen Spieler. Es ist halt einfach nur dann quasi, wie du sagst.
Außer bei dir gegen Trae Young. Das ist okay.
Aber wie gesagt, ich hab ja Besserung gelobt. Ich werde jetzt Trae Young.
Arbeite in den Playoffs dran.
Ja, ich arbeite dran. Eine Runde lang. Nein, Schmarrn.
Das wird ja wahrscheinlich stimmen.
Ja. Aber es ist halt, es geht eher darum, halt gewisse Dinge hervorzuheben und manche Dinge fallen einem einfach bei manchen Spielern mehr auf und manche Spieler sind aber auch einfach sympathisch. Es ist halt einfach so. Es lässt sich halt, ich meine, es ist halt menschlich, aber es macht es ja auch irgendwie aus, finde ich. Und da unsere Entscheidungen ja nicht über irgendwelche Gehälter oder Max-Contract-Eligibilities entscheiden, ist es für uns auch okay. Den auch Druck finde ich übrigens schon hart.
Ja, das finde ich auch kein ideales System. Aber mir fällt auch nicht wirklich ein anderes ein, weil wenn die Spieler wählen, ist es halt auch viel zu leicht manipulierbar und die nehmen es sowieso nicht ernst. Das ist halt auch nicht besser.
Ja. Das stimmt. Aber ich finde, es ist eine runde Sache geworden eigentlich. unsere Sets.
Schwöre.
Schon, oder?
Ja.
Und damit, wenn ihr noch mehr wissen wollt, lest natürlich Oles Kolumne bei Spox. Und ansonsten, ja, sind wir eigentlich am Ende angekommen, oder?
Ja.
Wunderbar. Dann bedanken wir uns recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und jetzt, ja, bleibt natürlich der Hinweis auf unsere Kanäle, über die wir laufen. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Da könnt ihr uns überall abonnieren. Bei Apple Podcasts könnt ihr uns auch sehr gerne Rezensionen hinterlassen. Wenn ihr das möchtet, das hilft uns als Podcast auf jeden Fall sehr weiter. Und folgt uns natürlich auf Twitter, Instagram, Facebook. Schreibt uns da auch sehr, sehr gern an. Und jetzt schauen wir einfach mal, was das Wochenende noch so bringt. Wer wie in die Playoffs geht, ins Play-In geht. Ob wir tatsächlich LeBron gegen Steph im Play-In bekommen, das wäre natürlich schon geil. Irgendwie Low und Arnowitz haben ja auch spekuliert, ob das dann höhere Einschaltquoten hätte als Finals oder Conference Finals Jazz gegen Suns zum Beispiel oder so.
Ja, würde es ja auch haben.
Was es wahrscheinlich hätte.
Vormachen.
Genau, also, aber für nächste Woche vielleicht haben wir das große Duell. Wir melden uns dann auf jeden Fall auch wieder. Bleibt also dran auf diesem Kanal. Und jetzt wünschen wir euch natürlich ein schönes Wochenende. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.